Headlock Pro Wrestling Interview.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Headlock, dem, ja, heute mal wieder Pro-Wrestling-Interview mit einem Interviewgast zu einem ganz speziellen Thema, nämlich einer Wrestling-Film-Retrospektive. Und da habe ich den Kurator von It's Still Real to Me, Damn It, zu Gast, Markus Lust. Markus Lust ist Autor, Journalist, Kurator und Creative Director, so wie ich auch aus dem schönen Wien ursprünglich. Nein, stimmt gar nicht, aus Linz, lebt in Wien. Auf jeden Fall ein Österreicher, eine österreichische Runde heute hier, hat auch mit Film zu tun, hat auch mit Wrestling zu tun, ist nämlich ein Absolvent der Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Wien, ehemaliger Chefredakteur von Vice Austria, vielleicht kennt ihn da noch der ein oder andere, gab es auch immer wieder mal Wrestling-Content über die Jahre und natürlich ja langjähriger Wrestling-Fan, Diplomarbeit über Wrestling geschrieben und damit, glaube ich, ein optimaler Gesprächspartner hier bei Headlock.
Oje. Zu hohe Erwartungshaltung jetzt geschürt. Aber hallo und Dankeschön.
Ja, Markus, 27. September geht's los, bis inklusive 12. Oktober in Wien im Gartenbaukino. Ist ein relativ großes, bekanntes, auch schon sehr lange etabliertes Programmkino. Und da wird's eine Filmretrospektive über Wrestling geben mit dem schönen Namen It's Still Real to Me, Damn It. Also ich glaube, der ein oder andere kann wahrscheinlich was damit anfangen mit diesem Begriff. Ja, vielleicht ganz kurz von dir, worum geht's da konkret und was kann man sich hier erwarten?
Es geht ja hoffentlich um alles, worum es im Wrestling auch geht. Also wir versuchen sowohl Filmklassiker als auch Dokus, also weniger bekannte und bekanntere zu zeigen, als auch Vorfilme in Form von Wrestling-Matches und Kurzdokus und so. Also wir versuchen wirklich so das ganze Spektrum an Dingen rund ums Wrestling abzudecken, dass es irgendwie auf Video gibt. Ja, es gibt auch einen schönen Trailer, in dem dieses It's Still Real to Me, Damn It, für diejenigen, die es, falls es wirklich jemand nicht kennen sollte, nochmal ja aufgegriffen wird. Also dieser Ausschnitt, der Bekannte, den ich sehr schön finde. Wie du gesagt hast, ja, das Gartenbaukino ist, deshalb freut es mich auch doppelt, dass es was geworden ist, ein wirklich, wenn nicht sogar das schönste Programmkino. Martin Scorsese hat berüchtigterweise mal gesagt, das ist das schönste Kino, in dem er jemals war. Also es ist wirklich ein sehr cooles, sehr großes Wiener Kino. Und ich glaube, es ist ein würdiges Setting für so eine Retrospektive irgendwie.
Ja, also den Trailer, die Programmliste, alle weiteren Infos, die werden wir auf jeden Fall hier auch in den Shownotes verlinken. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie frenetisch mitschreiben und euch irgendwie das nebenbei ergoogeln. Das gibt's alles in den Shownotes. Ja, wenn man jetzt mal schaut, das Programm, also wir haben natürlich The Wrestler als wahrscheinlich bekanntesten Wrestling-Film der letzten 20, 30, 40 Jahre. Wir haben aber auch, sage ich mal, eher Mainstream-taugliche Filme wie Nacho Libre. Wir haben Beyond the Mat. Wir haben die Hitman-Doku über den Montreal Screwjob. Wir haben aber auch, ja, ein bisschen so Maxploitation-Kino mit El Santo versus the She-Wolves. Wir haben The Calamari Wrestler. Also wirklich ein sehr bunt gemischtes Programm. Und ja, wenn ihr jetzt vielleicht sagt, interessiert mich grundsätzlich, bin vielleicht in Wien, in Österreich, würde ich mir gerne angucken, aber ich will nicht alleine ins Kino gehen, ich will vielleicht irgendjemanden mitnehmen, der aber mit Wrestling nicht wahnsinnig viel am Hut hat. Vielleicht ein, zwei Sätze, also warum sollte man auch als Nicht-Wrestling-Fan vielleicht sich auf eine Wrestling-Film-Retrospektive einlassen?
Ich glaube, aus dem gleichen Grund, aus dem man sich als Nicht-Wrestling-Fan auf Wrestling einlassen sollte. Also es ist irgendwie, wenn man sich's mal erarbeitet hat, die schönste Unterhaltungsform, finde ich, weil es eigentlich ein, ja, ich fand immer schon, es ist eigentlich ein Meta-Unterhaltungspotpourri, ne, aus allen anderen, ein Amalgam aus allen anderen Unterhaltungsformen. Und das findet man auch in diesen Filmen oft wieder. Also die sind oft genremäßig nicht so klar eingrenzbar oder, ja, halten sich nicht so klar innerhalb von Genregrenzen auf. Sind ein Mix aus romantischer Komödie bis hin zu Actionfilm, bis hin zu, du hast erwähnt, Calamari Wrestler oder El Santo, wo es dann oft ins bisschen Übersinnliche geht oder ins Kaiju-mäßige. Also das beinhaltet einfach so vieles Wrestling. Und ich glaube, es ist auch eigentlich ein ganz guter Einstieg vielleicht oder so eine ja, es ist fast schon eine Einstiegsdroge ins Wrestling, vielleicht mit den Wrestling-Filmen zu beginnen. Sie haben die gleichen Themen wie Wrestling selbst, sind aber ein bisschen niederschwelliger. Und die Vorfilme bzw. Matches, die wir zeigen, geben einem, glaube ich, auch nochmal ja, ein sehr, sehr vollständiges Bild. Also wir haben wirklich auch bei den Matches, bei diesen Vorfilmen versucht, alles von, ich weiß es nicht, Ric Flair gegen Shawn Michaels WrestleMania 24, aber auch Yoshihiko gegen Kota Ibushi bis hin zu Minoru Suzuki gegen die Mecha-Mami und so weiter drin zu haben. Also da wird man, glaube ich, ganz gut überrascht und unterhalten.
Ich glaube, ihr habt ja auch von ESPN, von E60 war die Doku über Scott Hall, habt ihr zum Beispiel im Vorprogramm von The Wrestler, damit man sozusagen ein bisschen auch sieht, also wenn man nachher den Film sieht, dass man vorher auch gesehen hat, es gibt tatsächlich Wrestler, die so ein bisschen in diese Richtung sich entwickelt haben.
Genau, ja.
Wäre The Wrestler für dich ein Film, wo du sagst, den kann man sich auch mit einem Nicht-Fan mal zum Einstieg anschauen?
Absolut, absolut. Es ist auch, glaube ich, mein Lieblings-Wrestling-Film. Also es ist zwar naheliegend und als Fan tendiert man dann immer dazu, sich die skurrileren, obskureren Dinge als Lieblinge rauszupicken, aber ich finde ihn einfach extrem gelungen auf so vielen Ebenen. Es hat ja auch irgendwie Ric Flair, der berüchtigterweise, glaube ich, das Screening abbrechen müssen, weil er gesagt hat, das ist too close to home für ihn. Also spätestens die Szene, wo alle bei der Autogrammstunde da sitzen und dann ihre Kolostomiebeuteln und so weiter neben sich haben, hat er gesagt, das hat er zu oft in echt gesehen, das hat ihn zu fertig gemacht. Und ich glaube, das ist halt auch die Stärke von The Wrestler, dass es so gut recherchiert ist, dass es so gut dieses Genre und das echte Leben der Leute dahinter abbildet und gleichzeitig halt irgendwie erzählt ist wie ein Wrestling-Match. Also das ist immer, finde ich, so die Königsdisziplin, dass es halt selber auch wie Wrestling funktioniert und man am Ende halt so richtig aufgeht in dieser Biografie. Und ich meine, das habe ich, glaube ich, im Einleitungstext dann auf der Webseite auch geschrieben, aber Darren Aronofsky hat ja auch bewiesen, dass er Wrestling wirklich gut versteht, weil er ursprünglich The Wrestler und Black Swan als zwei Stories innerhalb des gleichen Films erzählen wollte. Also er hat ja immer schon eigentlich verstanden, Wrestling und Ballett, das ist eigentlich dasselbe. Das ist nur einmal für ein Oberschichtpublikum und einmal für ein Unterschichtpublikum die gleiche Unterhaltung. Und wenn man sich die zwei Filme nebeneinander anschaut, gibt es auch ganz viele Parallelen. Bis hin zum, ohne zu spoilern, aber die letzte Szene ist 1:1 die gleiche eigentlich. Die kann man sich, gibt sogar so Videos, die das machen, die diese im Splitscreen nebeneinander zeigen, wo man eben sieht, das ist sogar Einstellung für Einstellung das gleiche. Also alle diese Sachen spielen da rein und deshalb glaube ich, The Wrestler ist schon der ganzheitlichste Wrestling-Film irgendwie, ja.
Ja, ich finde es auch, also die Geschichte ist ja bekannt mit, ursprünglich sollte das mal ein Film sein, aber war dann doch ein bisschen zu viel und zu lang. Und ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, ja, Wrestling ist halt nicht Ballett. Und ich denke mir, ja doch, eigentlich schon im Grunde.
Ja, ich glaube, genau deshalb sagen sie es so oft. Also ich glaube, diese bewusste Abgrenzung passiert nur, weil es eben eigentlich dasselbe ist, wie du sagst, ja.
Und Wrestler ist ja auch einer der Filme, also er startet am Samstag in einer Woche, am 27. September, also sozusagen mit hier drei Vorführungen. Das ist zuerst Beyond the Mat, dann gibt es The Wrestler und dann gibt es Nacho Libre, also so ein bisschen als ja, Konterkulturprogramm, eher so die Klamauk-Komödie mit Jack Black. Und The Wrestler wird ja dann nochmal gezeigt am 10. Oktober, was, glaube ich, ein sehr ja, spezieller geplanter Tag im Gartenbau-Kino ist. Da gibt es nämlich zum einen mal ein Live-Wrestling-Match im Kino und danach gibt es noch eine Aftershow-Party. Vielleicht ganz kurz auch, was kann man sich von diesem Tag erwarten?
Ja, also wer zum Beispiel das Format Sweet Chin Disco kennt, der weiß ungefähr, worauf man sich dann bei der Aftershow-Party freuen kann. Also es wird wirklich eine Wrestling-Theme-Song-Party im Anschluss an das Screening und das Match geben. Tatsächlich, also zuerst gibt es eben The Wrestler, das Screening und dann gibt es eben im Foyer des Gartenbau-Kinos ja, ein kleines Hardcore-Match. Das Foyer des Gartenbau-Kinos ist auch ein sehr, sehr guter Raum dafür, ein sehr dankbarer. Also das schaut sehr schön nach 60er Jahre aus. Es gibt Stufen, es gibt sehr viel rundherum und man darf sich, glaube ich, auch ein bisschen auf ja, die eine oder andere Hardcore-Einlage freuen, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Aber ja, ich glaube, es wird ein Abend, der alle Aspekte abdeckt, um die es geht beim Wrestling. Also vom Zuschauen bis zum Mitmachen irgendwie und mitgrölen.
Ja, jetzt seid ihr ja zu dritt, die sozusagen hier verantwortlich sind. Wie sozusagen, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ist die Idee entstanden, so eine Retrospektive zu machen? Was braucht man da? Was steckt dahinter? Wer ist da noch so involviert? Und ja, wie entscheidet man überhaupt? Was kann man zeigen? Was darf man zeigen? Das ist natürlich auch alles, auch wenn es jetzt, sage ich mal, eher kleinere Produktionen oft sind, aber es ist ja auch mit gewissen Kosten, Filmverleih und so weiter involviert. Also vielleicht ein bisschen wie kommt man dazu, eine Wrestling-Film-Retrospektive überhaupt zu veranstalten? Was braucht es dafür?
Ja, also was es braucht, ist mal vor allem ein paar Wahnsinnige, die sich für Wrestling begeistern, glaube ich. Und das war in dem Fall nicht nur ich, sondern das ist auf der Gartenbau-Kinoseite auch der Luki, also der Lukas, der auf mich zugekommen ist tatsächlich. Also den Lukas habe ich mal zufällig kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte, Ex-Lebensgefährtin von ihm und so weiter, eigentlich beim Gassi-Gehen zufällig kennengelernt. Und damals hat er mich angesprochen mit dem Satz: Ach, du bist der Markus Lust, ich habe deine Diplomarbeit gelesen. Was ein Satz ist, den man im echten Leben sonst selten hört. Und den hat er dann noch ergänzt um den Zusatz, ich habe sie 4 oder 5 Mal gelesen, was noch viel seltener ist, glaube ich. Also sagt, er schickt diese Diplomarbeit auch immer wieder allen seinen Freunden und Freundinnen, die fragen, warum überhaupt Wrestling? Und er hat gesagt, das ist eigentlich so eine perfekte Erklärung oder halt auch eine Legitimation ein bisschen. Also mit so ein bisschen akademischem Unterbau, schön geschwollener Sprache, das ist dann irgendwie ganz gut für die Wrestling vielleicht das zu sehr Prolokultur im Kopf haben. Was auch ein bekannter Minderwertigkeitskomplex ist, den man als Wrestling-Fan kennt. Aber
und als Wrestling-Promoter?
Bitte?
Und als Wrestling-Promoter?
Und als Wrestling-Promoter, richtig. Gibt es ja auch die einen oder anderen, die eigentlich ja, am liebsten nicht Wrestling machen würden, das stimmt, aber reingeboren wurden. Ja genau, also so ist das irgendwie entstanden und so hat der Lucky dann irgendwann mal, haben wir glaube ich darüber geschrieben, dass der Lucky im Gartenbaukino immer wieder nicht für die Öffentlichkeit, aber für sich und seinen Freundeskreis so kleine Screenings in der Nacht veranstaltet. Also wo sie halt dann einfach statt auf dem Laptop zu Hause auf der sehr, sehr großen Leinwand WrestleMania schauen und dergleichen. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und irgendwann mal hat er gesagt, eigentlich möchte ich auch wirklich, dass wir mal sowas kuratieren, dass wir mal Gartenbaukino, im Gartenbaukino offiziell auch Wrestling zeigen. Und genau, so ist irgendwie die Ursprungsidee aufgekommen. Und ich war natürlich sehr, sehr schnell dabei, habe den Titel dann gewählt, weil es einfach der beste Wrestling-Titel, glaube ich, immer noch ist. Also ich habe meine Diplomarbeit auch schon so genannt. Ich hatte, wie du gesagt hast, bei Weiß hatte ich eine Wrestling-Kolumne auch, die hieß genauso, die hieß auch It's Still Real to Me Damit. Es ist aber immer noch einfach der beste Titel und deshalb heißt das jetzt auch wieder so. Und ja, wie es dann weiterging oder was es sonst noch braucht, naja, ich würde sagen, es braucht auf jeden Fall auch hier wieder die andere Person auf Kinoseite, die sich dann um die Rechteabklärung kümmert. Das ist tatsächlich ein sehr großer, relativ langweiliger Part, würde ich jetzt mal sagen, vor allem zum Nacherzählen, aber ein trotzdem sehr wichtiger natürlich, also dass man überhaupt mal ausfindig macht, wo liegen die Rechte, also wer hat die überhaupt, wen kontaktiere ich am besten. Das sind ja oft eben wirklich irgendwie FestivalbetreiberInnen, da ist es dann oft doppelt schwierig, also ich habe auch sehr viel gelernt, das ist ja nicht immer eine professionelle Produktionsfirma, wie bei großen Mainstream-Produktionen, sondern die Rechte liegen dann eben bei irgendwem, der mal ein Festival veranstaltet hat. Das sind dann auch oft Leute, die selber nicht wissen, wie viel kostet sowas, die dann irgendwelche horrenden Beträge verlangen und dann muss man halt irgendwie sagen, Leute, diese Beträge zahlen wir nicht mal, wenn wir einen Stanley Kubrick-Film zeigen, wie wäre es mit der Hälfte? Und dann sagen sie auch meistens ja. Also es ist irgendwie ein Austarieren und ein viel Lernen für mich. Und dann braucht es irgendwie natürlich sehr viele Abstimmungen, die aber auch sehr viel Spaß machen dazu, was jetzt ins Programm kommt und was nicht. Also die Auswahl an Filmen haben wir dann eben gemeinsam getroffen, Lukas und ich. Die Auswahl der Vorfilme großteils ich getroffen, also die Wrestling-Matches und Kurzdokus und so weiter. Die habe dann ich irgendwie mitgebracht aus meinem Fundus.
Ja, spannend. Also wir werden ein bisschen auch dann noch drüber sprechen, was wir so alles im Programm haben. Du hast auch einen sehr schönen Begleittext geschrieben, den man auf der Webseite nachlesen kann. Und da schreibst du zum Beispiel auch, Wrestling und Film standen halt auch immer im wirtschaftlichen Wettstreit miteinander. Auch weil das Wrestling natürlich den großen Stars, jetzt ist es langsam ein bisschen anders, da wird es über Jahrzehnte, also hast du halt dein Geld als Schauspieler in Hollywood natürlich deutlich mehr bekommen, auch als großer Wrestling-Star. Und jetzt wollten natürlich auch viele Wrestling-Stars nach Hollywood. Ein paar davon haben es geschafft, also über Dwayne Johnson, über The Rock braucht man, glaube ich, nicht sprechen. Batista ist ja mittlerweile sehr erfolgreich, John Cena ist sehr erfolgreich. Wir haben es davor gesehen, auch in den 80er Jahren. Also Hulk Hogan, der hat es probiert. Das war mit Rocky 3 ja noch ein sehr, sehr großer Erfolg, der mir auch im Wrestling sehr weitergeholfen hat. Hat aber dann wirklich mit der großen Hollywood-Karriere nicht geklappt, auch weil er wahrscheinlich nicht so der wahnsinnig gute Schauspieler war oder Hulk Hogan konnte halt vor allem Hulk Hogan spielen. Wir haben es aber auch gesehen bei Leuten wie Roddy Piper, Terry Funk, die ja durchaus gewisse Achtungserfolge hatten. Das ist jetzt auch zum Beispiel, also es ist mehr so eine Einbahnstraße in die Richtung, also du gehst eher vom Wrestling zum Film als jetzt wirklich vom Film zum Wrestling. Gilt das heute noch oder sehen wir da jetzt so ein bisschen auch eine Transformation in den letzten Jahren, dass doch immer wieder mehr Wrestler es auch in Hollywood schaffen?
Ja, also du hast schon recht, dass es mehr schaffen. Ich glaube, das liegt auch daran, abgesehen von dem, was du schon erwähnt hast, dass die Schauspieler von damals wie Hulk Hogan halt einfach nicht so gute Schauspieler waren auch, oder dass Wrestling-Darstellung halt was anderes ist als Schauspielern und vor allem damals war. Also wenn du noch nicht so viele Nahaufnahmen hattest und einfach noch übertriebener spielen musstest für so große Stadien, dann übersetzt sich das nicht so gut auf die Kinoleinwand. Das ist das eine. Aber ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch, wenn man sich den Mainstream anschaut, dass der Mainstream heute einfach generell auch ein bisschen campy und weirder geworden ist, also B-Movie-affiner geworden ist. Also ich glaube, in den 80ern war da schon die Trennlinie noch ganz klar. Da gab es halt die Sachen, die der John Waters macht und diese ganzen weirden Drag- und Camp-Sachen. Und dann gab es das richtige etablierte Kino. Und ich glaube heute, also gerade Aufmerksamkeitsökonomie und so weiter, es ist halt immer schwieriger, einen Mainstream zu kultivieren, der so ganz bland und 0815 brav ist wie früher. Im Gegenteil, würde ich sogar sagen, dass das so wäre wie, keine Ahnung, die großen Streamer, Netflix und so versuchen sehr bewusst genauso weird zu sein wie früher, nur bei Studentenproduktionen oder so der Fall war. Das kommt sicher auch den WrestlerInnen entgegen, die dann jetzt irgendwie in den Film wechseln, würde ich jetzt mal sagen. Weil ein John Cena in Peacemaker ist sensationell, aber ist halt schon auch irgendwie auf eine weirde Art immer noch sehr campy. Und das funktioniert heute. Oder auch ein Batista in Guardians of the Galaxy ist eigentlich irgendwie jetzt nicht per se ein super guter Schauspieler. Oder den Rock sowieso in den ganzen Disney-Filmen, die er da so gemacht hat, Jungle, irgendwas, Cruise, hießen auch alle irgendwie ähnlich. Das eine war Jungle Cruise, das andere Welcome to the Jungle, ich weiß nicht mehr, Jumanji. Irgendwie alles so irgendwie ein Einheitsbrei an Abenteuerfilmen, die genauso gut Rides in Disney World sein könnten oder halt wirklich von den Rides sich ableiten. Also ja, ich glaube, das ist das zu dem Part, WrestlerInnen kommen heute besser an. Auch zu der Einbahnstraße sonst noch vielleicht, stimmt natürlich auch, dass das nicht mehr ganz so schwarz-weiß ist, also dass jetzt aus dem Film oft oder immer öfter auch Leute ins Wrestling kommen, aber halt immer noch eher so im Sinne von, wir wissen, eher so Cameo-Auftritte oder halt ja kurze Leidenschaftsstints im Wrestling, so wie bei Bad Bunny oder bei Action Bronson oder jetzt zuletzt Paul Walter Hauser. Also das gibt's schon. Es ist trotzdem nicht ein Karriereweg. Also ich glaube, das sind jetzt alles nicht Leute, die aus ihrer jeweiligen Zunft kommen und dann komplett ins Wrestling wechseln, sondern es sind alles Leute, die dann so 3-4 Matches machen oder das als Hobby nebenbei betreiben. Manche besser, manche schlechter. Wobei im Fall von Bad Bunny und Paul Walter Hauser würde ich sagen, erstaunlich gut.
Ja, Paul Walter Hauser haben wir ja auch gemeinsam vor ein paar Wochen erst in London bei Progress gesehen und das war schon lustig. Also da war ja in so einer Art Comedy-Hardcore-Match. Und dann ist er ja wirklich in der Pause, also wie ein, der hatte schon das Wrestling wirklich verinnerlicht, das fand ich sehr schön. Da kommt dieser ja doch eigentlich jetzt bekannte Hollywood-Schauspieler dann mit seinem Koffer, stellt sich brav an den Merch-Tisch, packt da seine T-Shirts und seine Actionfiguren aus und verkauft halt. Also das habe ich schon irgendwo sehr cool gefunden, dass das so ein bisschen auch in die andere Richtung geht, also nicht nur die Stars der 80er, die große Hollywood-Stars sein wollen und dann auf irgendwelchen Partys glänzen wollen, mit den richtigen Leuten Hände schütteln, sondern dann ist sich auch der Hollywood-Schauspieler nicht zu schade, mal wirklich voll hier die Indie-Wrestler-Schiene mitzufahren.
Ja. Gerade Paul Walter Hauser hat ja, war davor auch beim Meet and Greet, ist ja wirklich sehr, also ich habe ihn gefragt, ob er mich in einen Headlock nehmen kann. Er hat dann kurz geschaut und hat gesagt, you do a headlock on me und hat mich einen Headlock bei sich machen lassen. Ist jetzt auch irgendwie, also der ist schon wirklich sehr, sehr sehr, sehr niederschwellig und er versteht auch, dass es im Wrestling vor allem um Empowerment geht, glaube ich, so auch gegenüber den Fans und so. Also ich glaube, der checkt einfach Wrestling sehr gut. Ich finde auch, als er bei Collision Gastkommentator war, hat er das sensationell gemacht. Also du siehst so diese Liebe zur Zunft und die Liebe zum japanischen Wrestling und so, das spürst du alles bei ihm super raus. Also das ist irgendwie cool.
Ja, und ich glaube, es sind ja auch, also wenn wir ganz kurz bei dem Thema bleiben, also auch ein Logan Paul, über den du ja persönlich sagen kannst, was du willst, oder ein Bad Bunny oder zuletzt auch ein Jelly Roll, also die wollen ja dann wirklich performen und ein Jelly Roll geht halt dann Wochen und Monate lang ins Performance Center und will dann auch wirklich ein echtes Match machen. Das ist ja auch kein Vergleich zu diesen Gaststars, die wir auch jahrelang bei Raw und so gesehen haben, die halt da irgendwie vom Studio, vom Agenten hingeschickt werden mit, du machst jetzt ein bisschen Promo, die dann teilweise sehr, sehr widerwillig da sind und so ein bisschen, ja, Wrestling ist eigentlich unter meinem Niveau, aber ich mach's halt, weil es halt Werbung für den neuesten Film oder was auch immer ist. Also ich glaube, auch da hat sich das Verhältnis Hollywood und Wrestling ein bisschen verändert auch.
Ja, ich glaube, der spannendste Grenzgänger für mich ist dann eigentlich immer noch Mickey Rourke gewesen, also rund um die Promotion von The Wrestler, weil der ja so wirklich genau in der Mitte war. Also der wollte ja eigentlich super gerne tatsächlich mit tun auch, aber hatte dann einfach zu viel Schiss. Also so wurde ist der damals kolportiert. Der hat sich einfach zu gut eingelesen und hat sich vielleicht auch zu gut in die 80er eingelesen, also so in smartening people up to the business und so weiter. Und hatte halt dann wirklich Angst, dass wenn er da jetzt als Outsider kommt und irgendwie einem Chris Jericho versucht, eine reinzuhauen, dass der ihm halt dann einfach, ja, dass es einfach ein Shoot wird und der ihm halt wirklich wehtut. Und deshalb wurde dann ja draus irgendwie nur so ein, du bist in der ersten Reihe, du kommst dann kurz rein und dann machen wir einen Move. Ursprünglich geplant gewesen wäre ja, er hat tatsächlich ein Match. Aber also bei dem war so das schwierigste Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen, von Hollywood.
Absolut, ja.
Also irgendwie sehr, sehr spannend auch, ja.
Ja, da gab es ja damals auch die Geschichte einerseits, dass ihm dann auch, glaube ich, sein Management abgeraten hat, weil sie gesagt haben, du versaust dir vielleicht damit deine Oscar-Chancen von dem Film. Ja. Und auf der anderen Seite ist er da dann wirklich mit MMA-Fightern wie einem Frank Shamrock aufgelaufen, damit er quasi hier Backup mit hat, wenn es irgendwie eskaliert. Ja. Also das sind zu dem Film ein paar schöne Anekdoten, aber vielleicht ist eine gute Überleitung. Also das ist ja wirklich einer der Filme, die Wrestling im Film sehr gut darstellen, und du hast das teilweise auch in dem Text geschrieben. Also Wrestling-Szenen, die wirken ja schnell mal, du hast geschrieben, blutleer. Und also Wrestling als Wrestling-Match oder als Wrestling in einer Wrestling-Veranstaltung und die Darstellung von Wrestling im Kino, im Film, ist ja teilweise schwierig. Woran liegt das?
Sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich frage mich das jedes Mal, wenn ich so Wrestling-Szenen in Filmen sehe, die eben sehr oft hinter den Erwartungen zurückbleiben. Obwohl es Filme sind von bekennenden Fans, langjährigen Liebhabern des Wrestlings. Ich finde es auch immer sehr, sehr komisch. Ich glaube, es ist vielleicht auch diese, es ist ein bisschen dasselbe, wie wenn du in einem Film einen Film zeigst, ja, oder wenn du in einer TV-Serie einen Fernsehbildschirm hast, auf dem eine Fernsehsendung läuft. Das ist irgendwie so dieses Unterhaltung, also das ist jetzt schon sehr theoretisch, aber so Unterhaltung zweiter Ordnung, die dann irgendwie einzubauen, das spießt sich irgendwas oft im Medium. Also quasi, wenn du in einer Seifenoper eine Seifenoper siehst, dann versuchen sie ja immer eine zusätzliche Ebene einzuziehen, damit diese Seifenoper, die du siehst, sich von der Seifenoper, die du schaust, möglichst klar unterscheidet. Ne? Also damit du checkst oder damit du eben nicht die Illusion gebrochen bekommst von der Show, die du schaust. Ich glaube, auch daran liegt, wenn du Wrestling zu gut darstellst in einem Wrestling-Film, dann denkst du dir so, okay, das schaut jetzt aus wie ein echter Kampf. Soll es aber nicht. Es soll ja ausschauen wie was die da gerade spielen. Wie bringe ich das jemandem bei, der sich mit Wrestling nicht auskennt zum Beispiel? Also ich glaube, da braucht schon sehr viel Auseinandersetzung mit der Kunstform, damit man das irgendwie gut rüberbringt. Was erstaunlicherweise oft gut funktioniert, sind jetzt nicht klassische Wrestling-Szenen im Film, sondern einfach Action-Szenen, die aus Wrestling-Moves bestehen. Und das werden ja immer mehr, habe zumindest ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, in letzter Zeit, wenn ich einen Film mit Action-Szenen schaue, bestehen die zu, das ist jetzt ein sehr gefühlter Prozentsatz, aber zu 50% aus Wrestling. Und da funktioniert's, weil Wrestling natürlich vom Moveset her, von der inhärenten Dramaturgie extrem dankbar ist, um es in Action-Szenen zu übertragen. aber da müssen sie sich eben keine Gedanken dann drum machen, dass das ja eigentlich ein Spiel innerhalb des Spiels ist und so weiter, sondern da sieht es ja einfach echte Action-Szenen innerhalb eines echten Films und deshalb funktioniert es dort. Also es ist ein bisschen kompliziert und ich habe auch eigentlich keine Antwort so richtig.
Ja, mir fällt gerade ein, ich glaube, einer der ersten Filme, wo ich mich erinnern kann, sowas gesehen zu haben, das war, ich weiß gar nicht, ob es Blade 1, 2 oder 3 war, wo er ja auch irgendwie, wo es so Massenkampfszenen gibt, Blade irgendwie gegen 20, 30 Vampire und auf einmal schnappt er sich irgendeinen und der kriegt dann plötzlich hier mitten im Kampf einen Backsuplex. Und ich bin verdammt im Kino gesessen und habe mir gedacht,
Ja, eben, und das ist inzwischen schon irgendwie normal geworden, oder? Also ich weiß nicht, wie viele Suplexes, wie viele Hurricanranas und so weiter, German Suplexes ich eigentlich sehe die ganze Zeit. Diese Moves sind, glaube ich, jetzt irgendwie wirklich, ja, die sind gesunkenes Kulturgut, auch bei den Nicht-Fans.
Ja, und vielleicht auch zum Unterschied, also nicht nur die Matches im Ring oder auch die Action im Ring, sondern es ist ja auch nicht ganz so einfach, sozusagen die Fans dann authentisch darzustellen. Also ich meine, Fan-Wrestling-Fan sein ist sowieso schwierig. Also wenn ich mich da erinnere an den WCW-Film aus den 90er Jahren, wo Fans ja sowieso wie die letzten Hinterwäldler dargestellt wurden. Aber auch, sage ich mal, bei ernsthafteren Filmen, wo es Wrestling-Szenen gibt, ist es ja auch dann immer wieder ein bisschen, also es ist ja anders, Wrestling-Fans authentisch darzustellen, als jetzt zum Beispiel Fußball-, Basketball-, Baseball-Fans oder sowas.
Ja, weil ja eben das Phantom eine viel aktivere Rolle hat innerhalb dieser Performance, also weil es eine eigene Performance ist. Und ich glaube eben einfach nur Reaktionen zu zeigen, so ja, da jetzt grölt wer oder da jetzt buht wer, wie es eben beim tatsächlichen Sport vielleicht mal der Fall ist, das ist recht einfach, da brauchst du nur eine Masse zeigen. Aber das ist ja Wrestling nicht. Das ist ja eigentlich meistens nicht eine Masse, sondern das sind dann Leute, die Chants rufen und so, also ja, auch deshalb ist ja der Wrestling irgendwie so besonders, weil sie das ja alles vor ja tatsächlich im Wrestling-Publikum gedreht haben. Also das macht schon nochmal, glaube ich, einen Unterschied, ja.
Genau, ich glaube, das haben sie ja damals, ich meine, bei manchen Ring of Honor-Shows haben sie ja, glaube ich, gedreht, genau, oder ja. Das CCW auch, also da waren ja ein paar sehr, sehr bekannte Wrestler. Über den Wrestler haben wir jetzt schon relativ viel gesprochen. Wie gesagt, Nacho Libre haben wir kurz angesprochen. Das ist ja eigentlich, also es ist ja eine Komödie, die basiert aber zumindest so lose auf einer wahren Begebenheit. Wissen vielleicht auch manche nicht. Da gab es Fray Tormenta, ein ja katholischer mexikanischer Priester, der tatsächlich als Luchador gewrestelt hat und der mit den Einnahmen ja tatsächlich da 23 Jahre lang ein Kinderheim oder ein Waisenhaus finanziert hat in Mexiko. Ich glaube, der Film funktioniert trotzdem, auch wenn du von dem allen keine Ahnung hast, also du weißt nicht, wer Fray Tormenta ist, du weißt nicht, dass es eine wahre Geschichte ist, du hast vielleicht auch keine Ahnung, was Lucha Libre ist, und es ist natürlich ein ganz anderes Genre als The Wrestler. Warum funktioniert sowas oder warum funktioniert Wrestling auch in so einem Setting?
Weil, also ich glaube, Nacho Libre ist so genau diese Zeit, in der diese ganze Nerdkultur, so die Nullerjahre, die späten Nullerjahre, kurz nach Napoleon Dynamite, ja, da war zuerst Napoleon Dynamite und dann vom gleichen Regisseur Nacho Libre, das ist so eine, heute wird man vielleicht sagen, ist gar nicht mehr nötig, weil heute ist Nerdkultur so embedded im Mainstream, aber damals war das halt wirklich auch so eine Ermächtigung, wir feiern diese Weirdness von quirky, klein, also Geeks einfach. Das ist halt auch Wrestling. Und das ist halt auch Nacho Libre. Also das ist so ein, es ist Empowerment. Es ist irgendwie ein, es geht die ganze Zeit um Hinterhof-Wrestling. Es geht die ganze Zeit um lächerliche Figuren bis zu einem gewissen Grad. Aber diese Lächerlichkeit hält sie halt nicht davon ab, etwas ernst zu nehmen. Vor allem das Wrestling. Das finde ich irgendwie so schön. Das ist ja auch bei Napoleon Dynamite irgendwie das gleiche Motto. Also so, sie wirken vielleicht lächerlich und man lacht auch über sie zum Teil. Aber gleichzeitig, je länger man zuschaut, hat man das Gefühl, die sind mir halt auch einfach sehr sympathisch. Und ich glaube, das ist es irgendwie so. Und gleichzeitig sind die Szenen, also da würde ich jetzt mal sagen, das sind zwar die Wrestling-Szenen sekundär und auch, ja, versuchen jetzt auch gar nicht realistisch zu sein. Also da ist eher ein Monkey Flip, wo dann jemand 10 Meter durch die Luft fliegt oder so zu sehen. Aber es ist einfach ein, so vom Geist her atmet er Wrestling. Das ist irgendwie schön.
Ja, und weil du gesagt hast, Empowerment und auch ein bisschen, ja, weirde Charaktere, was mich sehr gefreut hat, was ihr auch mit dem Programm habt, weil ich habe den vor ein paar Jahren, als ich ihn gesehen habe, wirklich fantastisch gefunden. Das ist The Peanut Butter Falcon. Und das ist für mich auch ein Film, also den kannst du ohne Probleme auch mit einem Nicht-Wrestling-Fan schauen, weil ja Wrestling nicht unbedingt die absolute Hauptrolle spielt, sondern es ist ja mehr auch ein Roadmovie, so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte, so ein bisschen ein, ich kümmere mich plötzlich um jemanden, obwohl ich eigentlich gar nicht für diese Rolle da bin. War das auch so eine bewusste Entscheidung zu sagen, also, oder Man on the Moon habt ihr zum Beispiel auch, der hat ja einen eher indirekten Wrestling-Bezug, der Film. Also war das auch so ein bisschen die Entscheidung zu sagen, wir nehmen da auch Filme rein, die nicht auf den ersten Blick Wrestling-Filme sind, aber die so ein bisschen, ja, widerspiegeln auch, warum es im Wrestling gehen kann?
Ja. Genau das, was du sagst. Also ich glaube, es ging, wir hatten sogar mal kurz auch die Idee, vielleicht eine Subschiene bei dieser ganzen Retrospektive zu fahren, wo es Filme gegeben hätte, die gar nicht Wrestling beinhalten, aber irgendeinen Wrestling-Bezug haben, wie zum Beispiel They Live mit Roddy Piper, also vom Carpenter, weil du Roddy Piper vorher erwähnt hast, haben wir uns dann dagegen entschieden, weil wir schon zu viel Programm haben eigentlich jetzt für 2 Wochen und das wäre nochmal eigentlich eine eigene Retrospektive, vielleicht nächstes Jahr oder so. Aber ja, wir haben uns dann entschieden, ein paar dabei zu lassen, die eben so, wie ich auch bei Nacho Libre gesagt habe, wie du auch gerade gesagt hast, die einfach Wrestling verkörpern, ohne dass sie vielleicht im vordergründigsten Sinne von Wrestling handeln. Also Peanut Butter Falcon ja irgendwie schon, also ich meine, der große Traum des Hauptdarstellers ist ja, der ja Down-Syndrom hat, ist ja Wrestler zu werden. Und da geht es eben auch um dieses gegen alle Widrigkeiten auf diesen bisschen weirden Roadtrip zu gehen, um sich trainieren zu lassen von Wrestlern und wunderschöne Cameos auch von Jake the Snake Roberts und so drinnen. Und in, wie du sagst, Man on the Moon gibt's ja die Geschichte von Andy Kaufman, bekanntlich Frauen World Heavyweight, also Champion seines Zeichens. Und wahrscheinlich einer der interessantesten Comedians aller Zeiten. Aber in dem Film geht's darum ja nur ganz, ganz kurz. Gibt ja dann einfach nur eine kurze Szene, wo seine Fehde gegen Jerry the King Lawler, ja, nacherzählt wird. Und Jerry the King Lawler spielt ja sich selbst. Jim Ross spielt auch sich selbst in dem Film und so. Das ist tatsächlich nur, ich weiß, es sind glaube ich nur 5 Minuten in diesem Film. Aber auch hier, Andy Kaufman ist einfach Wrestling bis zu einem gewissen Grad. Also Andy Kaufman mit diesem, ich teste die Grenzen eigentlich von Kayfabe, muss man sagen, aus. Also auch mit seiner Persona, die er da hatte, als Comedian. Auch dieses, ich lasse Leute manchmal im Ungewissen, die müssen nicht immer lachen, die müssen manchmal sich auch einfach fragen, ist das gerade echt, ist der gerade wahnsinnig, was will der eigentlich von mir? Auch das gehört irgendwie zum Wrestling, ist ja ein integraler Bestandteil. Genau, also deshalb war es uns auch wichtig, das drinnen zu haben. Wobei bei Man on the Moon zeigen wir dann ja auch die I Am From Hollywood Doku über Andy Kaufmans Wrestling-Karriere als, in dem Fall nicht Vorfilm, sondern als Nachfilm. Also das ist eine einstündige Doku, die dann wirklich so seine, also Andy Kaufmans Karriere im Ring rekapituliert. Aber der Film selbst ist einfach Einleitung quasi.
Ja, und jetzt hast du schon also Doku erwähnt, wir haben Jake Roberts erwähnt, Beyond the Mat haben wir zum Beispiel auch mit dabei. Und das ist ja gerade, ich glaube, die ist ja von 1999, wurde glaube ich 98 oder so gedreht. Und das ist ja auch was, das haben wir zumindest jetzt in dem großen Stil so danach nicht mehr wirklich gesehen. Also das war ja wirklich eigentlich so der Wendepunkt für Wrestling-Dokus. Die haben da noch sehr viel Backstage-Access bekommen. Es war ja übrigens, ich glaube, ursprünglich wollten die bei der WCW drehen, dann ist aber die WCW gerade sehr populär gewesen und dann ist plötzlich ein Vince McMahon gekommen, der ja sonst eher mit den Medien auf Kriegsfuß stand. Aber da stand's um die WWE damals gerade nicht so gut. Und dann hat er gesagt, er könnte bei uns drehen. Und da gibt's ja teilweise auch hier Backstage mit Mick Foley und so die Dinge. Und als das dann aber released wurde, war er ja schon, da war die WWF dann schon relativ groß wieder und da wollte er dann sogar ja das verhindern, dass diese Doku überhaupt rauskommt. Vielleicht kurz einerseits, was bedeutet Beyond the Mat für das Genre auch der Wrestling-Doku? Und wie unterscheidet sich das zu heute? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt das für mich das hochpolierte Gegenteil Netflix, WWE Unreal jetzt zuletzt, ist ja quasi auch Backstage, aber da passiert ja keine Sekunde, die nicht inszeniert ist oder wo nicht gewünscht ist, dass das auch so gezeigt wird. Was bedeutet sozusagen Beyond the Mat für Wrestling-Dokus an sich?
Ja, also ich glaube, es bedeutet sehr viel. Also es war, wie du gesagt hast, sehr elementar eigentlich und sehr ungewöhnlich, so einen tiefen Einblick zu bekommen hinter die Kulissen. es gibt immer wieder so singuläre, so Filme, die so komplette Ausreißer sind. Also ich kann mich erinnern, also das hat jetzt gar nichts mit Wrestling zu tun, aber Robert Drew ist so ein Dokumentarfilmer, der hat nur 3 Filme, glaube ich, gedreht rund um die Kennedys, und der hat 1960 John F. Kennedy gefilmt während seines Präsidentschaftswahlkampfs, und das ist für mich so ähnlich wie Beyond the Mat, nur mit Politik, weil der hat mit seiner Handkamera John F. Kennedy beim Einsteigen in die Limousine, beim drinnen sitzen, beim sich kratzen, mit seiner Frau reden, bei so Alltagstätigkeiten gefilmt, haben wir danach nie wieder gesehen. Also danach ist jedes einzelne Bild von John F. Kennedy ein hochfrisiertes, auch deshalb. Und genauso ist es bei Beyond the Mat auch, wie du sagst, so es, die Reaktion auf Beyond the Mat ist vielleicht WWE Unreal. Also Kayfabe is back bis zu einem gewissen Grad, und dieses Unreal-Produkt ist sehr unreal eigentlich. Also es ist einfach fake. Also es ist eigentlich, aber also ich tue mir schwer, das irgendwie zu schauen, wenn ich weiß, dass da ein Paul Levesque eigentlich komplette Kreativkontrolle hat, es aber verkauft wird, als wäre es eine Netflix-Dokumentation. Also auch dieser, ja, also da tue ich mir auch von journalistischer Seite schwer, weil sie für mich nicht klar genug abgegrenzt ist. Da steht nirgends, es ist eine WWE-Produktion, sondern es ist eine Netflix-Produktion. Und dann finde ich es schwierig. Aber ja, Beyond the Mat war halt noch nicht so. Beyond the Mat ist, wie du sagst, am Anfang des Attitude-Era-Erfolgs entstanden und bevor das irgendwie gerade in den Mainstream rübergeschwappt ist. Und man sieht ja auch in dem Film die Absprachen zwischen Mick Foley und Dwayne Johnson und so bei ihrem Match, wo dann der berühmte Chairshot to the Head gegen Mick Foley ausgeführt wird und so. Das hat man, glaube ich, davor und danach in dem Ausmaß auch nie wieder gesehen und auch davor nicht gesehen. Dieses, wie bereiten zwei Wrestler miteinander ein Match vor? Wie sehr gehen die da jetzt einzelne Moves durch und wie reden die drüber auch? In welcher Sprache reden die drüber? Ich fand allein schon deshalb unglaublich wertvoll und interessant. Und auf der anderen Seite hat Beyond the Mat ja auch, glaube ich, so einen wesentlichen Teil beigetragen zur, wie wir Wrestling-Kultur sehen, jetzt in der Öffentlichkeit, weil es Backyard-Wrestling abbildet. Also weil es ja ganz viel um dieses, wie der Name schon sagt, Beyond the Mat. Also es geht ja nicht nur um den Ring und nicht nur um das große Wrestling, es geht auch um die Fankultur eigentlich. Es geht um die ganzen Hinterhöfe Amerikas, wo Jugendliche diesen Traum nachleben und dieses Don't Try This at Home ignorieren und alles nachspielen. Das ist auch ein riesengroßes kulturelles Phänomen gewesen, glaube ich, das so mit der Attitude Era einhergegangen ist, dass es heute natürlich immer noch gibt. Also es gibt ja immer noch lustiges Backyard Wrestling zum Teil. Aber ich würde sagen, die Blütezeit war damals, und dafür ist es alleine schon ein unbeschreiblich wichtiges Zeitdokument auch.
Ja, zweites Zeitdokument und wahrscheinlich auch zweite wirklich bekannte Doku aus der damaligen Zeit ist ja Wrestling with Shadows, also sozusagen die Geschichte von Montreal Screwjob, die ja wirklich mehr oder weniger zufällig hier auf Video gebannt wurde. Also da sollte eigentlich eine Doku über Bret Hart gedreht werden, und die waren halt zufällig auch dann bei der Survivor Series 1997 Backstage. Und ich glaube, Bret Hart hatte dann noch irgendwie auch dieses offene Mikro von dem Interview oben, wo man dann ja teilweise auch hört, wie er hier mit Vince McMahon spricht. Mhm. Und das ist ja einerseits eine Geschichte, also die fasziniert ja bis heute, da sprechen ja fast 30 Jahre später die Leute immer noch drüber, hat das gewirkt, war das ein Shoot, war das so abgesprochen? Und auf der anderen Seite hast du da aber auch wirklich diese Einblicke, und du hast aber sozusagen hier die Dokumentation von etwas, das war ja so ein bisschen auch der Startschuss dann für die Attitude Era oder auch für diesen bösen Mr. McMahon-Charakter, der ja am Anfang gar nicht sein wollte. Also er war quasi Brad Screwed Brad und ich war es nicht, der ist selber schuld. Und das ist natürlich aber auch diese Geschichte, diese Screwjobs, die mir ja immer wieder weitererzählt hat. Über Jahrzehnte teilweise hat man das ja immer wieder aufgegriffen. Was hat so eine Doku eigentlich für eine Bedeutung im Wrestling? Und wie erklärst du das sozusagen jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat? Also was erwartest du sozusagen, oder wie habt ihr da irgendwas geplant, das den Leuten zu erklären, die da vielleicht irgendwie zufällig ins Kino kommen und plötzlich Wrestling with Shadows sehen? Also wie macht man denen klar, was da eigentlich passiert ist?
Das Lustige ist, ich habe das Gefühl, gerade bei diesem Film muss man das eigentlich am wenigsten. Und mein Gradmesser dafür ist, ich habe diesen Film einmal mit meiner Freundin geschaut und es war ihr Lieblingswrestling-Film bis jetzt. Und Bret Hart ist auch seither ihr Lieblingswrestler, weil sie eben sagt, er kommt so gut, so nett, so sympathisch, so unprätentiös rüber. Und auch dieses Mitfiebern mit ihm und diese ganze Geschichte, die ja auch so seine Lebensgeschichte ist. Und sein, wie tue ich jetzt weiter in meiner Karriere? Vince McMahon sagt, sag mir eigentlich, schleich dich zur WCW, weil ich kann dir nicht dasselbe zahlen wie die und so. Aber ich bin ein WWF for life Mensch und so weiter. Also diese Zerrissenheit, dieses Begleiten hinter den Kulissen und im Privatleben und so, das erschließt sich, glaube ich, recht schön auch, wenn man gar keine Ahnung hat. Und es ist auch, finde ich, eigentlich ein schöner Crashkurs oder eine schöne Lehrstunde für, was bedeutet Kayfabe? Was ist Fake im Wrestling und was nicht? Das wird nirgends schöner verhandelt als in diesen 1,5 Stunden, also in dieser Doku. Da braucht's, also wir werden natürlich eine Einleitung geben und so. Was für mich ein spannender Aspekt dran ist, ist auch eben, wie du sagst, dass es immer noch Leute gibt, wie zuletzt Cody Rhodes, der dann auch wieder in einem Interview gesagt hat, naja, ich glaube ja nicht, dass das ein Shoot war. Und seine Argumentation ist ja eine von der Wahrscheinlichkeit herkommende. Das ist ja so, er sagt, das glaube ich nicht, das ist doch viel zu unwahrscheinlich, dass ausgerechnet dort Kameras hinter den Kulissen waren. Und das ist ja, wie oft Verschwörungstheorien auch argumentieren. Das ist so, ich glaube nicht, dass so etwas Unwahrscheinliches im echten Leben passieren kann. Aber ich glaube, genau wie bei Verschwörungstheorien auch, ist eigentlich das Learning draus, doch, das echte Leben ist genauso. Im echten Leben passieren unwahrscheinliche Dinge. Das Einzige, wie wir uns dem annähern können, ist, indem wir uns damit auseinandersetzen und uns fragen, was bedeutet das? Was kann man für Ableitungen daraus ziehen und so? Aber genau das ist das Leben. Also es ist halt auch, was auch das Leben ist und was auch Wrestling with Shadows ist, es macht nicht alles immer gleich Sinn. Also es gibt unwahrscheinliche Dinge, nur diese unwahrscheinlichen Dinge hängen nicht alle total logisch zusammen, sondern es passiert random Shit in der Welt und im Leben auch von Bret Hart. Und gleichzeitig hat man dann aber natürlich schon Dinge, wo man sagt, okay, die deuten schon was an, was sich jetzt später abzeichnet nochmal, wie zum Beispiel, ja, wie Triple H und Shawn Michaels gegenüber der Ehefrau von Bret Hart reagieren, als sie fragt, wusstet ihr da Bescheid? Und sie dann berüchtigterweise quasi auf, weiß ich nicht, wen aller schwören, dass sie das auf gar keinen Fall wussten. Und selber, ja, hintergangen wurden. Und dann stehen die wie zwei so Schuljungen da, die da ertappt wurden von einer Lehrerin und schauen alle ein bisschen auf den Boden und sind so ein bisschen betreten und, ja, haben nicht wirklich Rückgrat. Ich würde sagen, es ist vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch ein, ja, legt auch eine Rutsche in die Gegenwart.
Ja, jetzt haben wir über einige Dinge gesprochen, die, glaube ich, zumindest in der Wrestling-Bubble und auch bei den Hörerinnen und Hörern hier von Headlock ein Stück weit bekannt sind, das meiste. Jetzt habt ihr aber teilweise auch, ich sag mal, sehr obskure Dinge im Programm, teilweise sehr alte Dinge, die einfach bei uns nie im Kino, im Fernsehen gelaufen sind. Also wir haben eben ein Double-Feature über El Santo. Ich glaube, die sind ja aus den 60er, 70er Jahren teilweise, diese Filme. Wir haben zum Beispiel Grunt, the Wrestling Movie. Wir haben aber auch My Dad is a Heel Wrestler, also mit Hiroshi Tanahashi, der, ich weiß gar nicht, ob der außerhalb von Japan überhaupt jemals im Kino gelaufen ist bei uns. Wir haben so Sachen wie der Calamari Wrestler. Wir haben was, ich glaube, das war das Einzige, was mir überhaupt nichts gesagt hat auf dieser Liste bisher. Das ist Body Slam Revenge of the Banana. Also vielleicht noch ein paar Sätze und nicht zu vergessen, auch dann so ein bisschen für den queeren Point of View, Cassandro, sowohl der Film als auch die Doku. Vielleicht noch so ein bisschen über die Dinge, die sich jetzt, ja, die eher unbekannt sind oder die auch wahrscheinlich die meisten Wrestling-Fans so nicht im Detail kennen oder noch nicht gesehen haben.
Also ich will genau... Fangen wir vielleicht eben am skurrilsten und kleinsten an. Body Slam Revenge of the Banana ist ja, wie auch der Titel schon sagt, also der verheißt vieles und er hält auch alles. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner und sehr, sehr kleiner Film. Also fast schon ein Do-it-yourself-Projekt und es spießt sich auch besonders schön mit diesem Gartenbau-Kino-Setting, finde ich. Also für diejenigen, die es nicht kennen, ich habe vorher schon gesagt, es ist eins der größten Kinos, es ist eins der schönsten laut Martin Scorsese, aber es ist halt vor allem auch eines, das eine Leinwand hat, das 70mm Filme zeigen kann, was auf der Welt nur, ich weiß nicht, 20 Kinos können, 25 Kinos, irgendwie sowas. Also hat wirklich eine sehr, sehr große Leinwand. Das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, wenn ausgerechnet auf einer der größten Leinwände, so IMAX-Style, ausgerechnet dort so ein Revenge of the Banana läuft, dann finde ich das halt besonders schön im Kontrast. Aber ja, da geht es um eine Person und das ist auch sehr, also da ist auch alles drin, worum es im Wrestling geht, würde ich aber sagen. Eine Person, die sich so fast schon durchklagt und ihre Rolle versucht auf jeden Fall sich zu erkämpfen innerhalb einer Liga in Seattle, Washington. Und die Liga ist jetzt auch schon nicht wirklich eine professionelle Liga. Also sie hat schon Semi-Pro im Titel, ist vielleicht sogar noch weniger als Semi-Pro, ist mehr so sowas wie... Ist mehr sowas wie Wrestling Cabaret. Es ist mehr sowas, da sitzen Leute rum und dann wird ein bisschen auf einer Bühne ein bisschen nebenbei gewrestelt. Und aus so einem Umfeld heraus ist diese Doku erzählt von einem Typen, der vielleicht so der schlimmste, unsympathischste Mensch überhaupt ist. Also der wirkt halt wirklich wie so ein Schrebergärtner oder Leserbriefschreiber, so ein wirklicher Ungust, wie man bei uns sagt. So. Und trotzdem oder genau deswegen ist es so faszinierend zuzuschauen, weil der ist eine Art von Anti-Held, wie man es auch aus dem Wrestling kennt, bis zu einem gewissen Grad. Er ist auch jemand, der sich selbst turned up to 11 spielt, wie man es auch überall aus dem Wrestling kennt. Und er ist eine Banane, was irgendwie, ja, was auch irgendwie gut zum Wrestling passt. Das ist ja eines der skurrilsten Gimmicks. Also den finde ich auf vielen Ebenen sehr, sehr super und sehr gelungen. Wie gesagt, auch weil es so ein ganz, ganz kleines Thema ist und ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt dieser Wrestling-Welt, den ich auch, weiß ich gar nicht mehr, wie ich über den mal zufällig gestolpert bin, aber den musst du halt auf DVD bestellt haben, weil den kriegst du sonst de facto nirgends. Dann, wie du gesagt hast, My Dad is a Heel Wrestler mit Hiroshi Tanahashi und ja, auch Okada spielt da auch mit und so weiter. Also es ist habe jetzt vergessen, wie sein Charakter heißt, irgendwas George, ich habe jetzt vergessen, nicht George Mask? Nein, irgendwie. Er hat einen sehr lächerlichen Namen. Sein Vorname ist George auf jeden Fall. Sie haben damals ja bei Fantastic.
George Mask ist, glaube ich, das Gimmick, oder?
George Mask ist das Gimmick von Tanahashi, genau. Also das Heel-Gimmick. Aber Okada, ja, egal jetzt, hat einen auch lächerlichen Namen. Und beide haben ja dann auch bei Fantastica Mania haben sie ja ein Match gemacht zum Promotion dieses Films, in dem Tanahashi und Okada die Rollen aus dem Film spielen. Also sozusagen nicht, dass Tanahashi und Okada auftreten, sondern mit ihren Gimmicks aus dem Film bei einem echten Wrestling-Event auftreten. Und das ist irgendwie für mich so Inception und auf so vielen Arten, ja, Wrestling hoch zwei. Und es ist einer der nettesten Wrestling-Filme. Er ist sehr, sehr, sehr wholesome, was man auch nicht oft über Wrestling-Filme sagen kann. Aber das ist wirklich so Familienunterhaltung, finde ich, im Wrestling-Ring. Also der kleine Junge, dessen Vater eben ein Heel-Wrestler ist, wie der Titel schon sagt. Und dann geht's um den Struggle auf beiden Seiten, weil der Vater erzählt seinem Sohn ja eigentlich, dass er ein Guter ist, dass er ein Face ist und dass er ein Hero ist. Und dann erfährt der Sohn das. Und dann geht's um den Struggle auch beim Sohn. Was bedeutet das jetzt, dass mein Papa eigentlich kein Cooler ist, sondern ein Böser? Und irgendwie ist es eine sehr liebe Geschichte, die auch eine sehr, sehr schöne Auflösung dann hat am Ende. Und auch dort ist Wrestling sehr schön dargestellt. Also das ist ein Film, der ja gerade jetzt im Abschiedsjahr oder im Jahr der Abschiedstour von Tanahashi besonders schön ist, irgendwie noch mehr ihn zu zeigen. Und wie du sagst, ich glaube, es gab ihn einfach in Europa, wenn überhaupt, dann weiß ich es nicht, irgendwo mal auf einem kleinen Festival. Ich glaube aber eigentlich gar nirgends zu sehen bis jetzt. Ja. Und dann eben, ja, dann gibt es noch ein paar andere kleinere, eben wie du sagst, El Santo, die El Santo-Filme, die haben mich auch, ja, recht früh schon recht begeistert, weil es halt wirklich so waschechte B-Movies und waschechte Exploitation-Filme sind, die einfach irgendein Thema aus der Umwelt hernehmen oder eine Figur wie Dracula oder Frankenstein oder irgendwie sowas und dann El Santo in irgendeinem kleinen Dorf in Mexiko gegen diese mythischen Figuren wresteln lässt. Und es geht natürlich, obwohl es in einem kleinen Hinterhof quasi spielt, geht es immer um die ganze Welt, die da gerettet werden muss. Es ist ein bisschen so Batman, wie Batman aus den 40ern oder so, nur auf Wrestling. Ist irgendwie cool.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Also einerseits, viele Filme werden die Leute auch vielleicht schon gesehen haben. Also gerade wenn du Wrestling-Fan bist. Jetzt hast du aber gesagt, sehr, sehr großes, sehr, sehr schönes Kino, große Leinwand. Warum passt auch Wrestling gut ins Kino oder was kann ich mir jetzt davon erwarten? Ich denke mal, jeder, der schon mal beim Live-Wrestling war, kennt das. Es macht natürlich immer viel mehr Spaß, wenn du mit Gleichgesinnten irgendwie da bist. Aber was erwartest du dir jetzt von einem Wrestling-Publikum im Kino bei Wrestling-Filmen? Also erwartest du Pops? Erwartest du Chants? Ist das auch was ihr aktiv begrüßt oder wollte das lieber nicht, damit sozusagen das, der Filmgenuss nicht gestört wird. Ich denke mal gerade Gartenbaukino, da gibt es auch Abo-Modelle, wo du sozusagen so oft du willst ins Kino gehen kannst mit gewissen Tickets. Jetzt wirst du möglicherweise hier die Situation haben, du hast hier auf der einen Seite die Wrestling-Fans, auf der anderen Seite, sage ich mal, mehr so das cineastische, cinephile Publikum. Wie sozusagen, was ist so die Etikette, wie ist die Verhaltensregeln oder womit rechnet ihr mit dem Besten, mit dem Schlimmsten oder mit allem zusammen?
Ja, also ich rechne, ich hoffe auf das Schlimmste, ja, sagen wir so. Ich hoffe tatsächlich darauf, dass es Wrestling-Fans gibt, die sich auch, wie Wrestling-Fans das üblicherweise sonst auch tun, vokal äußern. Aber du hast mich jetzt auf einen Punkt gebracht, der vielleicht wirklich auch nicht unwesentlich ist, nämlich, dass man das in der Anmoderation nochmal dazu sagt, dass man die Leute auch nochmal darauf hinweist, dass es durchaus erwünscht ist, ja, da aktiv eine Rolle einzunehmen. Ich glaube, ich meine, du hast natürlich recht, es gibt die Leute, die da vielleicht mehr oder weniger zufällig reinstolpern. Es gibt das Nonstop-Kino-Abo, es gibt ein Gartenbau-Kino-Abo und so weiter, wo wahrscheinlich wirklich auch Wrestling-ferneres Publikum, ja, die Filme zu sehen bekommen wird, aber das ist auch okay. Also das ist, glaube ich, wie wenn du, keine Ahnung, wenn du dir früher Rocky Horror Picture Show das erste Mal im Kino angeschaut hast, dann ist es Teil der Experience, im Saal zu sein mit den Leuten, die den Time Warp live tanzen und so. Ich glaube, das ist schon okay. Also ich weiß es nicht, ob jetzt irgendwer irgendwas chantet, ich weiß nicht, ob wer irgendwas live tanzt, ich weiß nicht, ob irgendwer ein Impromptu-Match in den Reihen beginnt. Ich würde es nicht unterbinden.
Okay, das heißt, man darf auch im Wrestling-Cosplay kommen und so weiter, wenn man will.
Ja,
nicht
absolut.
Im Wrestling-Shirt,
absolut.
Sondern...
Ja, also ich werde sowieso, ich werde meine ganze Wrestling-Shirt-Garderobe auf jeden Fall auftragen und bei jeder Moderation ein anderes dabei haben. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht bei den mexikanischen Titeln, die wir haben, da haben wir, wie du sagst, Cassandro, da haben wir El Santo, dann haben wir auch Luchadoras noch über die, also mexikanischen Wrestlerinnen in Ciudad Juárez. Also ich habe überlegt, ob ich da nicht dann irgendwie auch Masken trage und so oder ob ich nicht auch vielleicht mal Gürtel mitnehme. Also ich glaube, ja, das ist alles sehr okay und sehr erwünscht, ja.
Ja, das haben wir schon den 10.10. noch angesprochen. Also da gibt es ja wirklich ein Live-Match und zwar wird es sein Ricky Sky gegen Joe Bravo. Also zwei, ja, nicht unbedingt, ich glaube, einer davon ist aus Österreich, ich glaube, der andere kommt ursprünglich aus der Slowakei, leben aber, glaube ich, beide in Wien. Gehören sozusagen ein bisschen zum Ensemble der österreichischen Indie-Szene. Was darf man sich davon so erwarten, beziehungsweise warum gerade diese beiden? Also waren das die gesagt haben, ja, da sind wir dabei, da haben wir Zeit? Oder habt ihr die speziell ausgewählt, weil es einfach Ricky Sky und Joe Bravo sind in dem Fall?
Es ist beides ein bisschen. Also ich glaube, wir hatten noch in der engeren Auswahl ein oder zwei andere. Eine andere Person, weiß ich jetzt noch, die hat tatsächlich keine Zeit, weil sie erstaunlicherweise ein Booking am selben Tag um Mitternacht hat. Ich weiß, muss ich noch nachfragen, was das für ein Booking ist, aber ja, also und unser Max wahrscheinlich so rund um, ja, nach der Filmvorführung um 10 oder um 10:30 oder sowas passiert und dann wird es ein bisschen knapp. Aber die anderen beiden, die wir jetzt dann tatsächlich auch ausgewählt haben, also Ricky Sky und Joe Bravo, sind, wie du sagst, ein bisschen ein fixer Bestandteil der österreichischen Wrestling-Szene. Sie sind irgendwie, sie haben Gimmicks, mit denen jeder relaten kann. Also ich finde, Ricky Sky ist einer der, also als ich den das erste Mal live gesehen habe, einer der besten Heels irgendwie auch so auf, ja, so ein bisschen Gorgeous George schon fast oder, weiß ich nicht, Rick Root irgendwo da dazwischen oder vielleicht auch Heel Lex Luger, ich weiß nicht, irgendwo da dazwischen. Also jemand, der mit dem Spiegel reinkommt und gerne bin ich hübsch schreit ins Publikum. Und also irgendwie einfach sehr, sehr gut funktioniert. Einen sehr schönen Schnurrbart auch hat.
Danke, ja. Dass ich jetzt nie wieder an Ricky Sky denken kann, ohne an Rick Root zu denken. Also das österreichische Rick Root gefällt mir tatsächlich sehr gut.
Ja. Also ich hoffe, dass auch seine Atomic Drops genau gleich schön sellt. Muss ich nochmal drauf achten. Aber ja, also ich finde, da gibt's eine gewisse Nähe. Und ja, Joe Bravo, ich meine, zu dem muss man, glaube ich, gar nicht so viel mehr sagen, als dass er oder einer seiner Einzugssongs ist Vienna Calling. Ich meine, auch das funktioniert natürlich. Ich glaube, auch das ist irgendwie wichtig, wenn man so ein, wie du sagst, nicht reines Wrestling-Publikum dann da hat, dann muss das auch. Also wir haben überlegt, beispielsweise so ein klassisches, unter Anführungsstrichen, Meat versus Meat Match zu zeigen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, weil du da ja irgendwie schon sehr viel Vorwissen brauchst, beziehungsweise wenn du das Vorwissen nicht hast, dir dann wieder denkst, naja, das sind jetzt irgendwie zwei Brocken, die sind nicht sehr athletisch. Das ist dieses Wrestling, wie man es von früher kennt. Das wollten wir jetzt irgendwie nicht bedienen oder nicht so in diese Klischee-Richtung gehen. Genau, also das hat alles dann mitgespielt oder reingespielt in die Überlegungen. Aber ich glaube auch, dass die beiden einfach eine sehr gute Chemie haben. Sie haben auch erst vor nicht allzu langer Zeit, Anfang September, haben sie gegeneinander wieder gewrestelt und haben schon sowas wie eine etablierte Fehde. Ja, ich glaube, das hilft uns alles sehr.
Ja, vielleicht noch eine Frage. Wie siehst du sozusagen so eine Retrospektive auch für die österreichische Wrestling-Szene? Also haben sich da schon Leute, auch bekanntere Namen, angekündigt? Und wir haben ja, sag mal, in Österreich eine sehr diverse Wrestling-Szene. Also wir haben sozusagen die, die sich ein bisschen verstehen, so als die Erben der CWA vom Heumarkt mit Prater-Catchen und so. Wir haben dann die mal so Indie-Wrestling gemacht haben, als es halt gerade mal Indie-Wrestling gab, Anfang der 2000er, die vielleicht auch ein bisschen in der Zeit hängen geblieben sind. Wir haben dann teilweise sehr junge Leute, also mit der PWÖ, auch mit der Styrian Wrestling Revolution, die, glaube ich, alle so irgendwo in ihren 20ern, Anfang 30er sind, die jetzt sagen, sie wollen hier Wrestling veranstalten. Auch von den Hintergründen, also sehr auch politisch, weltanschaulich, glaube ich, teilweise alle aus sehr unterschiedlichen Ecken kommen. Haben sich da die ein oder anderen oder anders, gab es da Reaktionen auch aus der österreichischen Wrestling-Szene? Wollen da welche kommen? Sind auch welche gekommen, die gesagt haben, finde ich eigentlich gar nicht so gut, dass ihr da sozusagen auch ein bisschen hinter den Vorhang zeigt? Was gab es da aus das für Feedback?
Also so negatives Feedback, ich meine, es ist immer noch Österreich, da gibt es negatives Feedback nie direkt, sondern immer nur hintenrum. Davon erfährt man auch immer erst im Nachgang. Also ich glaube, da müsste der Hass oder die Wut schon sehr groß sein, dass mir jemand direkt schreibt und sich aufregt. So hoch sind die Emotionen tatsächlich nicht gegangen. Was es schon gab, ist im positiven Sinne, also ein paar Leute, die sagen, kann ich mal vorbeikommen, also aus der Szene. Wir werden schon ein paar Leute, glaube ich, da haben. Wir werden eben auch so von, wie du, alle, die du genannt hast, aus dem Umfeld aller dieser Ligen, also sowohl PWÖ als auch Prater-Catchen als auch SWR, werden Leute vom Roster kommen. Diese Roster sind ja auch zum Teil überschneidend, überlappend. Ja, ich glaube, ja, dieses hinter die Kulissen blicken, ich weiß nicht, ob damit die Leute jetzt noch so viel Problem haben. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die einen oder anderen sich jetzt nicht ganz in der Ausrichtung dieser Retrospektive wiederfinden. Also wie du sagst, weltanschaulich gibt es davon bis alles bei den Ligen, bei den aktuellen. Und meine Ausrichtung ist schon recht klar, glaube ich. Also ich glaube, ich habe auch in dem Text recht klar angedeutet, wie ich Wrestling sehe oder was ich schön finde dran und dass ich super finde, wie inklusiv, queer, divers, zum Teil auch outspoken links Wrestling halt inzwischen ist. Nicht nur, aber eben schon immer mehr. Also dass es ein bisschen aus diesem alten, tendenziell eher konservativen rechten Sud ein bisschen fast schon ein Erweckungsmoment gibt und ich glaube, ja, ein bisschen mehr Self-Awareness im Wrestling generell gibt. Das ist alles, also das freut mich, das sieht man, glaube ich, auch in der Filmauswahl. Wir zeigen recht wenige, will ich jetzt mal sagen, so haut drauf Klassiker. Den einen oder anderen vielleicht schon, also so ein bisschen Nostalgie schon dabei, aber im Großen und Ganzen versuche ich schon ein Bild zu zeichnen, auch dass eben dieses neue, moderne Wrestling seit AEW oder seit, ich weiß nicht, GCW mit Effie's Big Gay Brunch und so weiter ein bisschen abbildet. Und ich hoffe auch, dass das einen Erweckungsmoment vielleicht auch bei den Fans hat. Ja, also es ist ein bisschen, ich will nicht sagen erzieherische Maßnahme, aber es ist eine Maßnahme, die hoffentlich die Fans beibringt, dass Wrestling heute auch so ist. Das wissen diejenigen, die beispielsweise schon in die WUW-Veranstaltungen im Wiener Weberknecht gehen, die wissen das. In Deutschland diejenigen, die WXW schauen, die wissen das. Also mit Love Has Wrestling und Hate Racism. Die wissen, dass Wrestling sich auch so positionieren kann. In Österreich, der Großteil, der hat dann vielleicht Wrestling wirklich nur von, wie du sagst, damals Heumarkt, heute Prater-Catchen kennt, für die ist das vielleicht noch nicht so bekannt. Die sehen vielleicht Wrestling immer noch so, wie man es aus dem Fernsehen, aus der Attitude-Era kennt und da war es schon ein bisschen haha und ein bisschen derb. Und ich glaube, wenn Leute oder wenn alle ein bisschen mehr checken, dass das ein Teil ist, aber eben nur ein Teil und dass das Spektrum viel größer ist, dann ist hoffentlich allen geholfen, weil mehr Leute Wrestling schauen wollen.
Ja, und jetzt, ich glaube, man sieht sie auch ganz gut, also am Poster, das ist ja ein relativ berühmtes Bild, ich glaube aus den 70er Jahren von Adrian Street. Also Adrian Street war ja ein britischer Wrestler aus Wales, eigentlich aus einer, ja, ich glaube die Familie, weiß nicht, 3-4 Generationen, das waren alles Minenarbeiter, also aus so einer entsprechenden Stadt. Und der ist ja eigentlich aus dem Ganzen ausgebrochen und hat dann für die damalige Zeit eigentlich schon einen sehr modernen, kontroversen Charakter gespielt, nämlich so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich glaube der Charakter hat nie so wirklich gesagt, er ist jetzt irgendwie homosexuell, aber es ist schon sehr, sehr stark auch in den Matches immer gezeigt. Also für mich so ein bisschen eine Blaupause auch vielleicht für den Goldust 20 Jahre später. Und ihr habt da, glaube ich, ein sehr berühmtes Bild genommen, vielleicht ganz kurz dazu. Was ist die Geschichte von diesem Bild und was hat dich auch dort oder euch dazu bewogen, genau dieses Bild auch ja für so eine Retrospektive zu nehmen? Weil es ist ja nicht gleich auf den ersten Blick irgendwie als Wrestling-Bild identifizierbar. Also es ist jetzt nicht irgendwie so in einem Ring oder irgendwie so zwei Wrestler in einem Locker. Also wenn ich, weiß ich nicht, heute eine KI frage und sage, gestalte mir ein Poster für eine Wrestling-Retrospektive, kriege ich wahrscheinlich alles, nur nicht das.
Was ein gutes Argument ist, warum wir es genommen haben, glaube ich auch. Aber du hast recht natürlich, es ist nicht so auf den ersten Blick ersichtlich, der Bezug. Wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, trägt Adrian Street natürlich nicht nur Drag und sein Wrestling-Outfit, er tragt auch einen Championship-Gürtel um die Hüften. Aber das Gute oder das Schöne und Spannende, warum es auch so wichtig ist, ist, glaube ich, eben, wie du sagst, diese Diskrepanz oder diese zwei Welten, die da zusammenkommen von einerseits dem Ausbruch von Adrian Street und seiner Queerness aus diesem relativ grau in grau von Wales in den 70ern und dann auf der anderen Seite aber sein Vater, der da neben ihm sitzt als Minenarbeiter in seinem Minenarbeiter-Outfit inklusive Helm und Lampe drauf und der seinen Sohn da halt irgendwie komplett fragend oder komplett verdattert anschaut. Die Geschichte dieses Fotos wird auch in der Doku So Many Ways to Hurt You von Jeremy Deller erzählt, die wir auch zeigen, einmal als Vorfilm. Also so eine knappe halbe Stunde dauert diese Doku. Und ist, finde ich, auch extrem schön und extrem essentiell. Also so neben Beyond the Mat vielleicht so eine der wichtigsten Wrestling-Dokus, die auch damit beginnt, dass Adrian Street im Alter, also ich glaube, die Doku ist aus den Nullerjahren jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, Adrian Street,
da ich glaub, eben 2006, 2007 sowas ist die rausgekommen.
Ja, also da sitzt Adrian Street eben vor der Kamera und rezitiert ein Gedicht von sich aus dieser, aus seiner aktiven Wrestling-Zeit mit der schönen Zeile I'm just a sweet transvestite with a broken nose. Und ich glaube, dieser Mix auch aus Drag und Empowerment und dann aber trotzdem wieder Härte und Kampf um Aufmerksamkeit, um Überleben, um Anerkennung und so weiter, alles das, was Wrestling ist, das ist irgendwie sehr, sehr schön da irgendwie zusammengebracht und auch dieses Arbeiterkultur, Arbeiterschicht, bisschen Ausbruch aus dem, bisschen Unverständnis dem gegenüber, was Wrestling ist. Ja, ich bin sehr froh, dass wir das Bild auch bekommen haben. Also ich meine, man muss das natürlich auch lizenzieren und so. Aber ja, es ist, glaube ich, war mein Wunschkandidat. Wir hatten sonst noch in der engeren Auswahl die Bilder, die Stanley Kubrick gemacht hat von Gorgeous George. Stanley Kubrick hat ja mal in seiner Jugend oder späten Jugend hat er ja für ein Magazin gearbeitet als Fotograf, bevor er noch Filme gemacht hat. Und da hat er, ich glaube, 5 Bilder oder sowas gibt's, die davon erhalten sind, von Gorgeous George beim Einzug und im Ring gemacht. Die sind auch schön. Aber da ist mehr die Idee schön. Also da finde ich, da ist so nicht das einzelne Bild für vor allem Nicht-Wrestling-Fans ist dann oft ein bisschen zu nah dran oder es ist nicht das eine Bild, das Gorgeous George in Full Drag und mit seinem Parfümflakon oder sowas zeigt, sondern man muss schon ein bisschen viel wissen, damit man checkt, dass das gerade was Besonderes ist, was man da sieht und man weiß vielleicht auch nicht gleich, dass das Stanley Kubrick fotografiert hat. Das wäre die zweite Wahl gewesen, auch sehr, sehr schön, sehr, sehr coole Bilder. Aber ich finde, das bringt irgendwie nochmal in einem Bild noch besser auf den Punkt.
Ja, es freut mich, dass du den George angesprochen hast. Ich habe da tatsächlich mir so überlegt auch, was waren denn so die, ja, von wirklich eher Stereotypen-Gimmicks von bis hin zu, ja, man spielt ein bisschen mit dem Klischee, ist natürlich auch immer in der jeweiligen Zeit im Kontext zu sehen. Aber jetzt haben wir Gorgeous George, jetzt haben wir Adrian Street, Cassandro haben wir, wo es ja auch entsprechend Film und Doku gibt. generell auch diese Exotico-Kultur in Mexiko. Wir hatten da natürlich wahrscheinlich haben vorhin schon angesprochen, Goldust, bis hin zu dann Chuck und Billy, was wahrscheinlich so ein bisschen einer der Low Points war von der Darstellung. Und jetzt haben wir aber auch eben so Charaktere, du hast das angesprochen, wie Effie, wie Nyla Rose. Und dazwischen hat man, glaube ich, irgendwann mal Darren Young, der so der erste offene homosexuelle Wrestler bei der WWE. Wo ist für dich sozusagen, auch wenn man das wahrscheinlich könnte man da Bücher drüber schreiben, auch über diese Darstellung im Wrestling, wo verläuft da für dich so die Linie zwischen, das war noch problematischer Stereotyp, bis hin zu heute, ich mache das selbstbestimmt, ich bin da offen, es ist auch eine positive Repräsentation, ich bin vielleicht auch Vorbild oder zeige auch vielleicht irgendwie Jugendlichen in der Identitätsfindung, was sein könnte. Wo ist da für dich der Wendepunkt und kann man das auch irgendwo in den Filmen, die er zeigt, nachvollziehen?
Ja, spannend. Müssen wir jetzt vielleicht länger drüber nachdenken, wo genau sich das dann gebrochen hat. Ich meine, ich finde ja, dass es sich zum Beispiel bei Goldust, weil du den erwähnt hast, schon innerhalb des Gimmicks von Goldust hat sich dieser Wandel auch gut abgebildet. Also der war am Anfang ganz klar Heel und wurde auch ganz klar ausgebuht. Aber dann gab es irgendwie schon diese Transformation, wo er auf dem Papier noch Heel war, aber halt einfach schon Pops bekommen hat und so. Ich meine, ein guter Gradmesser ist immer, wie reagieren die anderen im Ring zum Beispiel darauf. Ja? Wenn ein Charakter einen homosexuellen oder einen queeren Charakter darstellt, ist der andere dann kokett? Spielt der da mit? Ist es irgendwie so eine Art von, ja, ist es ein gemeinsames Spiel? Oder ist es ein, der kriegt jetzt in die Fresse, weil er schwul ist? Und ich glaube, das ist etwas, also das sieht man heute schon ganz klar, wenn ich denke, jetzt Effie gegen John Moxley bei GCW, da gibt es dann statt einem Knife-Edge-Job-Battle gibt es ein Küss-Battle, ja, wo John Moxley halt dann auch zurückküsst und so weiter. Also das ist halt, und das Gleiche bei Hiroshi Tanahashi übrigens, bei Danshoku Dieno. Also wenn wir uns dann auch bei DDT Wrestling zum Beispiel den anschauen, der ist ja auch, glaube ich, für ganz viel für ganz viel Empowerment und ganz viel Transformation irgendwie verantwortlich im japanischen Wrestling. Also das ist nicht mal per se homosexuell, aber es ist sehr queer. Also es ist halt schon sehr Body Positivity, dicke Leute tragen Tangas und halten anderen ihre Ärsche ins Gesicht, Body Positivity. Und irgendwie ein sehr, also wie gesagt, die anderen machen mit. Ein Hiroshi Tanahashi, Präsident Tanahashi, macht mit, lässt sich die Hose runterziehen, entblößt seinen Hintern, zeigt seinen eigenen Tanga, küsst auch zurück und so weiter. Also das ist für mich so der Wendepunkt ist schwer, glaube ich, festzumachen, aber der Wechsel zeigt sich, finde ich, ganz deutlich daran, dass die anderen oder die Gegner eben nicht bestrafen, wenn wer queer ist im Ring, sondern im Gegenteil, dass das sozusagen dass das rückverstärkt wird und eigentlich dann Humor daraus entsteht, dass jetzt jemand, von dem man sich nicht erwartet, auf einmal selber so ein bisschen seine queere Seite entdeckt. Oder auch vor kurzem Takahashi, also Hiromu Takahashi, war in diesem Handsome Rumbo Match von New Japan Pro Wrestling und ist da halt so voll geschminkt aufgetaucht und hat sich sehr hineingelehnt, würde ich jetzt mal sagen, auch in diese, hat er sehr, sehr embraced seine etwas queerere Seite. Und dieses ganze Match ist voll von Wrestlern, die sich gegenseitig küssen oder versuchen, zwei Köpfe zusammenzubringen, die sich gegenseitig küssen. Es ist alles sehr, sehr weird und queer und in dem Punkt positiv, ja.
Ja, mir ist jetzt ein Thema, gerade so in den letzten Tagen, das habe ich jetzt, wir haben schon vor ein paar Wochen mal gesagt, wir machen was und reden mal auch über die Retrospektive. Und jetzt ist ja gerade in den letzten Wochen in den letzten Tagen eigentlich einiges passiert. Also wir haben jetzt die große offizielle Ankündigung bekommen, WrestleMania in Saudi-Arabien. Bisschen länger schon sehen wir natürlich auch, wie es bei TKO halt sozusagen zugeht. Also Wrestling ist halt, ja, das ist hyperkommerziell, das ist ein Geschäftsmodell. Die Fans sind nicht wirklich Fans, sondern die sieht man in erster Linie jetzt als zahlendes Publikum. In den USA natürlich tut sich auch sehr viel in diese Richtung. Also wir haben einerseits, ich habe das sehr bezeichnend gefunden, damals, glaube ich, die erste Worlds Collide Show vor einigen Wochen oder Monaten in Los Angeles, wo halt sehr viel hispanisches Publikum war. Und dann hast du irgendwie, wenn du sozusagen mal mitbekommen hast, was in der realen Welt passiert, hast du gesehen, irgendwie drei Straßen weiter treiben gerade irgendwie ICE Agents da die Einwanderer zusammen, um die abzuschieben. Und natürlich auch das Stimmungsbild sozusagen gegen Queere, gegen LGBTQ-Menschen ist ein sehr starkes. Es werden Diversity, Equity, Inclusion Programme werden teilweise verurteilt, wird teilweise an ja, Maßnahmen geknüpft, dass es für Firmen keinen staatlichen Support mehr gibt oder keinen bundesstaatlichen Support mehr gibt. Und das zieht sich natürlich ein Stück weit auch ins Wrestling hinein, ob das Wrestling das jetzt will oder nicht. Trump, McMahon, TKO, da ist natürlich gerade bei der WWE eine sehr enge Verknüpfung da auch mit Saudi-Arabien entsprechend, wo ja solche, also da werden wir wahrscheinlich eher nicht auf der nächsten Saudi-Show irgendwie die queeren Charaktere sehen. Ich nehme jetzt nicht an, weil das jetzt sehr, sehr aktuell ist, dass das bei euch wirklich eine bewusste Entscheidung war. Aber seht ihr das ein Stück weit auch so ein bisschen als Kontrastprogramm zu, das ist sozusagen Stand 2025, 26, 27 das Mainstream-Wrestling, aber auch das, was wir hier zeigen, kann Wrestling sein und ist genauso valide wie vielleicht der Marktführer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das stimmt, es ist keine direkte Antwort auf die Saudi-Arabien-Ankündigungen. Dafür ist es tatsächlich zu kurzfristig. Aber es ist ja in der WWE auch nicht erst seit diesem Saudi-Announcement eine Richtung zu erkennen, wie du sagst. Das ist ja, also die Nähe zu Trump und so weiter, die ist jetzt ja auch schon ein paar Jahrzehnte da. Und vor allem würde ich sagen, die Maßnahmen der WWE vor allem in Richtung, wir haben es gesehen, dass Leute rausgehaut werden, die, also bei einer dieser vielen Entlassungswellen waren ja ausschließlich LGBTQ-Wrestler zum Beispiel betroffen und so. Also es ist schon eine politische Richtung zu erkennen. Und das finde ich ja auch immer so spannend dran, dass man gerne diesem breiten, großen, konservativen Mainstream-Wrestling zuschreibt, dass es nicht politisch sei in dem, was es tut. Nämlich im Sinne von, naja, wir machen halt Familienunterhaltung, naja, wir machen halt konservative Werte wie Vater, Mutter, Kind, die wir da jetzt abbilden. Aber wir bilden ja nur ab. Das ist halt einfach die Welt. Das ist ja nicht politisch. Ihr hingegen mit eurem LGBTQ-Inklusion, Queerness-Zeug, ihr seid politisch. Und ich denke mir immer, das stimmt halt so nicht. Das ist beides politisch. Es ist eine sehr privilegierte Position zu sagen, das ist nicht politisch. Das ist eine Position, wo man selber Teil der Mehrheit ist. Dann kann man sowas einfach sagen. Ich spüre es nicht als politisch, weil ich bin genau so. Ich spüre keinen Widerstand, ich spüre keine Unterdrückung. Also für mich ist es nicht politisch, sondern einfach normal. Für andere ist es politisch. Also wenn du sozusagen vorschreibst, dass etwas auf eine Art zu sein hat und nicht auf eine andere, dann ist es eine ideologische Ausprägung. Die kann man gut oder schlecht finden, das sei dahingestellt. Ich finde nur, wir tun uns schon irgendwie alle einen Gefallen, wenn wir zumindest so ehrlich sind, dass wir sagen, das eine ist eine Ideologie, das andere ist eine Ideologie. Dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen. Aber wir können uns ja auch entscheiden, dass wir sozusagen das bewusst reflektieren, auch welche Rolle wir da jetzt einnehmen und wohin wir die Reise sehen wollen. Ich glaube auch, dass beides irgendwie Mainstream ist oder sein kann. Also seit AEW, wie gesagt, wir wissen alle, die Wrestler dort sind politisch aktiver und linker als in der WWE. Wir wissen, die Fans dort dürfen Schilder mit Trans Rights Matter oder Pro Science, Pro Choice, Pro Wrestling und so weiter zeigen. Die werden nicht konfisziert im Gegensatz zur WWE. Also das ist jetzt nicht so groß wie die WWE, klar, aber es ist ja schon auch Mainstream. Also ich würde sagen, alles, was man bei Warner im Fernsehen läuft, ist irgendwie auch Mainstream. Und ich glaube, man zeigt halt schon, dass wir eher damit sympathisieren und dass ich halt auch einfach glaube, dass darin mehr die Zukunft steht. Weil wie du sagst, WWE ist, das fühlt sich, du hast gesagt, das ist ein zahlendes Publikum oder die Fans werden mehr gesehen als zahlendes Publikum. Ich finde, man merkt das halt auch, abgesehen von internationalen Shows in Frankreich und so weiter, merkt man es einfach auch. Also man merkt eine gewisse Stagnation, eine gewisse, ja fast schon Fadesse oft raus, also sowohl im Storytelling als auch auf der Fanseite. Es ist so ein Bret Easton Ellis hat mal, das führt jetzt vielleicht auch zu weit, aber hat mal vom Begriff Post-Empire gesprochen. Und er hat irgendwie gemeint, Empire, das ist zum Beispiel, wenn Fernsehstars früher wichtig waren und eine Premiere war und dann war ein roter Teppich da, dann wäre der Empire-Zugang ist, ich ziehe mir einen schönen Anzug an oder ein Abendkleid, ich gehe dorthin, ich habe eine Steckflöte in der Hand, ich bin herausgeputzt sozusagen für den Anlass, ich weiß, wie ich mich richtig verhalte. Und Post-Empire wäre das, was Post Malone auch macht oder Miley Cyrus. Ich gehe dort bekisst hin, ich bin im Jogginganzug, ich habe Gesichtstattoos, es ist mir scheißegal, weil ich brauche mich nicht einer einem Anlass unterordnen. Ich brauche mich auch nicht einer Erwartungshaltung unterwerfen, sondern ich bin halt, wie ich bin. Und Post-Empire ist deshalb immer so ein bisschen echter und fühlt sich auch immer so ein bisschen unmittelbarer an. Und ich finde, wenn man es jetzt auf Wrestling übertragt, ich sehe ganz viele Empire-Ansätze bei der WWE. Ja, also das ist einfach so ein, oh, wir machen etwas so, wie es sein sollte oder wie sich's gehört. Und die Fans wissen das. Und das ist so ein halbherziges Mitspielen von allen Seiten. Aber da fehlt irgendwie, mir fehlt da oft wirklich das echte Excitement. Und umgekehrt bei AEW und so, da kriegt man das. Und das liegt sicher auch daran, dass Dinge ein bisschen ungeplanter, ein bisschen mehr, auf Englisch sagt man irreverent sind. Also einfach so ein bisschen mehr querschießen, ein bisschen weirder durcheinander sind, unerwarteter sind einfach. Und ich glaube, wir wollen ein bisschen ein Signal auch setzen eben, dass das, ja, dass das mehr die Zukunft ist. Ich glaube, ich einfach aus einer Unterhaltungssicht wirklich.
Ja, und ich versuche mal ein bisschen den Kreis wieder zu schließen und den Bogen zu spannen, weil mit diesem Empire- und Post-Empire-Vergleich, den du gerade gebracht hast, also historisch ist doch nichts mehr Post-Empire-Verhalten als Wrestling. Das waren doch immer die bisschen die Außenseiter, die nie erwachsen werden wollten, ich meine, mit allen Vor- und Nachteilen und auch furchtbaren Dingen, die da teilweise so passiert sind, aber wenn ich mich erinnere, ich glaube, es gibt auch eine Doku, das wäre vielleicht auch mal was für einen zweiten Teil, die hat mir nämlich sehr gut gefallen, die Doku über die Finlay-Familie, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo ja auch Fit Finlay teilweise gesagt hat, also früher, mir war ja das alles vollkommen egal, ich war ein Wrestler, ich war ein Catcher, auch in Deutschland dann zu CWA-Zeiten, und er hat gesagt, ich habe mir ja von niemandem was sagen lassen, ich bin mit meinem Auto irgendwo gestanden, ich bin irgendwo hingegangen und wenn mir irgendeiner blöd gekommen ist, habe ich dem halt irgendwie das Daumengelenk ausgerenkt und das war ja immer so ein bisschen der Wrestler-Ansatz, also wir sind unter uns, wir sind unsere eigene Subkultur und wir müssen uns auch nicht unbedingt an die Regeln der Gesellschaft halten. Und jetzt irgendwo hat sich diese Subkultur so weit professionalisiert und kommerzialisiert, dass wir jetzt eigentlich genau am anderen Ende angekommen sind, zumindest im großen Stil.
Ja, wie du gesagt hast, auch eingangs mal, also oder wie du es angedeutet hast, es gibt ja auch eben diese Promoter, die eigentlich gerne keine wären oder die gerne Hollywood-Filme machen würden oder die sich eigentlich immer ein bisschen, ja, mit diesem Minderwertigkeitskomplex oder an diesem Minderwertigkeitskomplex abarbeiten. Und ich glaube, das ist halt leider die WWE. Also ich glaube, es ist ganz viel, wenn sie heute ganz viel reden von Storytelling ist wichtiger als Wrestling, dann ist das nichts anderes als die abgedatete Version von Sports Entertainment ist wichtiger als Wrestling. Also das ist einfach dieser alte Minderwertigkeitskomplex, den halt McMahon mitzieht, seit er die Liga von seinem Vater gekauft hat und eigentlich in eine Hollywood-Maschine umbauen wollte und daran halt irgendwie ein bisschen gescheitert ist und dann notgedrungen weiterhin Wrestling gemacht hat. Also so dieser Selbsthass, dieser Integrierte da, den, glaube ich, spürt man da einfach ganz, ganz stark raus. Wobei, wir haben darüber auch schon mal geredet oder vor kurzem auch darüber geschrieben, ich bin auch gar nicht der Meinung, dass es das Gegenteil sein sollte. Also Wrestling ist Sports Entertainment, Wrestling ist Storytelling und so, aber das ist ja alles ein integraler Bestandteil von Wrestling. Ich muss nicht immer so tun, als wäre das eine Gegenüberstellung. Am einen Ende ist die In-Ring-Competition und am anderen Ende ist das Geschichtenerzählen, sondern nein, im Ring erzählt man Geschichten. Bryan Danielson erzählt Geschichten im Ring. Und ja, wie du sagst, es ist eigentlich, wäre so aufgelegt, dass man diese Subkultur feiert. Aber da muss ich auch vielleicht noch einmal aus dem Wrestling raussteigen, weil du auch gesagt hast, ich war ja Weiß-Chefredakteur. Weiß hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht und eigentlich irgendwie alle Jugendmarken, alles, was irgendwie mal cool war, MTV genauso. Ja, alle diese Marken hatten irgendwann mal einen Moment, wo sie weird waren, wo sie gecheckt haben, was funktioniert. Wrestling in der Attitude Era, MTV in den 80ern, frühen 90ern. Ja, Weiß hat dann in den Nullerjahren und oder in den, ja, bis in die Zehner vielleicht auch noch anfangen, aber irgendwann gab es dann überall den Moment, wo sozusagen der Konzern oder die Leute in Anzügen irgendwie übernommen haben und gesagt haben, jetzt versuchen wir das zu professionalisieren, jetzt versuchen wir am Reißbrett zu entwerfen, wie das in Zukunft weitergehen soll. Und immer ist es ab dem Moment scheiße geworden. Es ist bei jeder dieser Brands genau die gleiche Entwicklung passiert. Und es hat sich danach angefühlt wie eine, ja, tatsächlich wie eine Blaupause oder wie ein, wir machen jetzt Schema F Unterhaltung. Und das ist eben das, was ich meine auch. Das ist, Post-Empire ist, ich mache eben ich mache eben wirklich was Weirdes. Ich mache wirklich was, was out of the box ist. WWE stattdessen macht, glaube ich, ganz viele Präsentationen, in denen steht, dass irgendwas out of the box ist, wo dann 10 Leute in Anzügen applaudieren, aber das, was im Ring passiert, ist es nicht. Und das ist irgendwie schade.
Das heißt, wir können ein bisschen zusammenfassen. Die Retrospektive im Gartenbaukino ist auch ein bisschen Post-Empire, Wrestling und Filmpräsentation. Jetzt habe ich dich vorhin gefragt, vielleicht auch Richtung Abschluss kommend. Einerseits, wie waren denn die Reaktionen aus der Wrestling-Szene? Ich nehme mal an, es wird ja auch die andere, nämlich hier so die Kulturszene in Österreich, die Cineastenszene geben. Wie haben denn die darauf reagiert, als ihr irgendwie angekündigt habt, wir machen jetzt hier wir zeigen hier Wrestling-Filme? Gab es da auch Feedback aus der Ecke?
Also gab es also von Medienseite tatsächlich und irgendwie, oder von Kulturmedienseite, und irgendwie ist da das Feedback erstaunlich positiv. Also ich glaube, der Weg wurde bereitet in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr Verständnis da und es ist auch nicht mehr ein reines Drauf-Runterschauen oder ein sich drüber erheben. Es ist nicht mehr ein, wir schauen was so schlecht ist, dass es wieder gut ist, sondern es ist ein, Leute verstehen das als langsam, aber sicher irgendwie als eine eigene Arbeiterkultur oder so, dieses ganze Wrestling. Und ich hatte schon das Gefühl, also so gerade von Filmredakteurinnen und so weiter, auch vom Radio, da gab es einfach Leute, die von vornherein, auch die mich aktiv angeschrieben haben, gesagt haben, cool, dass ihr sowas macht, sagt Bescheid, wenn wir da irgendwie was machen sollen oder wenn wir helfen können oder so. Das ist schon irgendwie besonders, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe ja auch selber schon öfter was zu Wrestling publiziert und ich muss sagen, die Reaktionen jetzt vor ein paar Jahren waren noch nicht so zahlreich und nicht so positiv wie jetzt.
Ja, was wäre denn für dich oder was ist denn für euch ein Erfolgsfaktor, wo ihr sagt, jetzt sind wir eigentlich, also außer, dass ihr es natürlich mal macht, was ich ja schon sehr positiv finde, aber gibt es sozusagen trotzdem, sag ich mal, anzugträgermäßig harte wirtschaftliche Kennzahlen, wo man sagt, die wollen wir schon gerne erreichen, oder ist es dann eine gewisse Resonanz auch vom Publikum oder auch von Medienseite? Wann ist das für euch sozusagen, also 27. September geht's los, läuft bis zum 12. Oktober,
ja.
14. Oktober, Entschuldigung, habe ich euch 2 Tage unterschlagen, also 14. Oktober. Wenn du jetzt am 15. Oktober zurückblickst, wann sagst du für dich, das war erfolgreich und vielleicht auch, das machen wir wieder?
Also die wirtschaftliche Seite, die gibt's wahrscheinlich, aber da müssen wir das Kino fragen, also das weiß ich jetzt auch nicht. Die kann mir zum Glück wurscht sein, also mir ist ein bisschen egal, also mir ist nicht egal, wie viele Leute kommen. Ich hoffe natürlich, es kommen sehr viele, aber ich bin nicht derjenige, der da jetzt die KPIs wirtschaftlich festlegt. Ich würde sagen, ich messe es auf jeden Fall an der Resonanz. Ich hätte schon gerne, dass Leute möglichst viel uns taggen und weirde Stories machen dazu. Also ob das jetzt ist, Leute, die vor dem Gartenbaukino das It's Still Real to Me, Damn It abfotografieren oder Leute, die das Match am 10.10. mitfilmen oder Leute, die, ich meine, ich weiß es nicht, so wie bei, ich denke mal an den Minecraft-Movie, wo ja auch Jack Black mitspielt und wo ein bisschen in Reminiszenz auf Nacho Libre eine Wrestling-Szene dann vorkommt, Jason Momoa und Jack Black, und anscheinend ist das ja einer der viralsten Momente. Ich habe den Minecraft-Movie nicht gesehen, aber ich kenne diesen einen Ausschnitt, also diesen Chicken Fight oder so, wo anscheinend in Australien die Leute im Kino regelmäßig komplett durchdrehen oder durchgedreht sind, Popcorn durch die Gegend geworfen haben, spontan sich irgendwie gegenseitig auch mit Moves irgendwie niedergestreckt haben und so. Ich will nicht sagen, es muss das sein, aber wenn es irgendwie in die Richtung geht, bin ich nicht böse. Also ich finde irgendwie alles, was dann so ein bisschen zeigt, das ist den Leuten nicht egal. Das hat die Leute ein bisschen bewegt und Leute teilen irgendwie Stories zu den Filmen oder zu dem Rundherum. Ich glaube, da bin ich dann schon recht happy. Und ich würde es natürlich schon super finden, wenn daraus was Regelmäßiges wird. Also entweder, dass wir nächstes Jahr einen Teil 2 machen oder dass daraus ein Format wird, wo man dann sagt, man macht einmal im Monat ein It's Still Real to Me, Damn It Screening, weil es gibt irgendwie doch sehr viel mehr Filme, als auch wir gedacht haben. Ist uns so aufgefallen beim Screenen. Da könnte man, glaube ich, schon noch sehr, sehr viel mehr Programm rausholen. Das muss halt nur sich erstmal etablieren und die Leute interessieren.
Hat eigentlich jemand, sag ich mal, von anderen Programmkinos aus anderen europäischen Städten auch schon gemeldet? Oder wäre das, weil jetzt wir haben es, also wir machen es hier in Österreich, in Wien, gerade bei Headlock, wir haben natürlich ein sehr, sehr, also die meisten Hörerinnen und Hörer kommen natürlich aus Deutschland. Ich glaube, wir haben ein paar dann aus Österreich, ein paar aus der Schweiz. Wäre das auch ein Format oder haben sich da vielleicht auch schon Leute aus deutschen Städten irgendwie gemeldet? Wäre das auch ein exportierbares Format für andere ähnliche Kinos wie das Gartenbaukino?
Ich bin buchbar, sage ich jetzt mal. Ich bin gern bereit, sowas überall zu machen. Ich hatte jetzt mal Kontakt mit einem ebenfalls Wrestling-affinen Bekannten, der in Kassel auf der Kunstuni aktiv ist. Bei dem habe ich mal auf der Kunstuni in Kassel auch einen Vortrag über Wrestling gehalten. Der findet das großartig und hat gesagt, er hofft, dass es nach Kassel kommt. Aber wir haben jetzt noch nicht mit Programmkinos direkt geredet, beziehungsweise es hat sich noch kein Programmkino direkt bei uns gemeldet. Aber es ist eine sehr gute Idee eigentlich. Also so, wenn das Ganze mal abgeschlossen ist, wenn wir dann auch mal den Case fertig haben, dann kann man vielleicht auch ja an die herantreten, sofern sich die nicht sowieso bei uns melden. Also wenn da jetzt wer zuhört, sehr gern, dann schreibt mir, ich komme überall hin. Ich mache jetzt den fahrenden Wrestling-Zirkus mit dieser Show.
Ja, dann danke für die Zeit. Vielleicht zum Abschluss noch, machen Sie mal den fahrenden Zirkussprecher hier für die aktuelle Retrospektive. Also was gibt's zu wissen? Wie komme ich an Tickets? Wo finde ich weitere Infos? Also wie gesagt, die Links kommen alle hier auch in die Shownotes hinein.
Ja.
Ja, the floor is yours. Pitch das Ding mal.
Ja, es ist hoffentlich die schönste Retrospektive der Welt. Sie heißt It's Still Real to Me, Dammit. Es geht um Wrestling im Film. Es geht um alle Aspekte von sehr, sehr ernsten bis sehr, sehr lustigen Seiten des Wrestlings, von Selbstermächtigung über Queerness, Erfahrung bis hin zu ja Nostalgie auch. Wir haben auch einen Überraschungsfilm, der sogar Hulk Hogan beinhaltet, Klammer zu. Und es läuft von 27. September bis 14. Oktober im Gartenbaukino. Auf gartenbaukino.at gibt es alle weiteren Infos. Gibt es auch die Tickets direkt zu kaufen. Es gibt auch Zehnerblöcke und dergleichen. Also man kann sich auch gleich eindecken, etwas vergünstigt dann mit Kombipaketen. Und am 10.10. gibt es vor allem die Show von The Wrestler inklusive anschließendem Match im Foyer mit vielen überraschenden Hardcore-Elementen und einer anschließenden Theme-Song-Party. Also wenn da nicht jedes Herz aufgeht, dann soll ich nicht mehr zu helfen.
Ja, na, da freue ich mich drauf. Also am 10.10. bin ich auf jeden Fall auch vor Ort und ja, hoffentlich auch an einigen anderen Tagen, sofern es der Terminkalender zulässt. Also mit mir könnt ihr rechnen und ich freue mich auf jeden Fall auf ein paar coole Stunden im Kino, auch unter Gleichgesinnten und auf ein paar Filme und Dokus, die ich selber noch nicht gesehen habe, auf jeden Fall.
Ich freue mich auch, ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Es war super cool und es wird super cool.
Ja, dann danke, bleibt uns treu und ja, lasst uns gerne ein paar Kommentare da. Einerseits, wenn ihr selber bei der Show wart, also auch vielleicht im Nachgang, wenn ihr das Video auf YouTube findet, ein paar Kommentare da lassen, wie es euch so gefallen hat. Und ja, vielleicht auch ein paar Tipps, falls es zu einem zweiten Teil kommt, welche Filme, welche Dokus ihr gerne noch sehen würdet. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.